PPR, Superflex, Titan Premium, Traylon Burks oder Drake London?
Traylon Burks.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show. Jetzt wieder mit Phil und Flo. Hi Phil, danke erstmal, dass du mich unterstützt hast und einen kleinen Solo-Pod aufgenommen hast am Mittwoch. Das hat sowohl mir geholfen als auch unseren Hörern natürlich. Eine Woche ohne Folge von uns, das wollen wir ihnen ja auch nicht zumuten. Daher danke an der Stelle nochmal und ich habe auch endlich mal einen Pod von Dynasty Flow selber hören können. Und von dem her kann ich dir auch mal Feedback geben. Top-Folge, sehr gut, hat Spaß gemacht. Weiter so.
Ja, vielen Dank. Für mich aber auch deutlich entspannter, dass du jetzt wieder da bist. Also so alleine da muss man schon sehen, dass man dann die ganze Zeit die Konzentration bei 100% hält. Das ist schon anstrengend. Also eine Stunde selbst alleine aufzunehmen, ist schon deutlich anstrengender als 2 Stunden zu zweit. Das kann ich schon sagen. Also von daher, wie gesagt, ich bin froh, dass du wieder da bist, dass es dir wieder besser geht. Und ja, auch wenn deine Löwen gerade gegen eine Amateurmannschaft verloren haben.
Hey. Was für eine Amateurmannschaft. Das war der TSV Hauptstadt. Das ist eine Macht. Eine Macht in irgendeinem Teil von Franken. Da kann man nichts sagen. Ja, Gratulation nach Hauptstadt. Viel Spaß im Toto-Pokalfinale gegen den FV Illertissen. ihr rockt das Ding dann.
Ja, die sind bestimmt eine Macht an der Theke, das könnte ich mir vorstellen.
Das ist eine Studententruppe, glaube ich, größtenteils. die haben so ein System aufgebaut, dass die Jungs studieren gehen können und dann gleichzeitig halt noch irgendwie Fußball spielen in der Regionalliga. Das scheint ihnen zu taugen und ja, haben sie uns das Fell über die Ohren gezogen. So ist das halt. Ja. Gehört dazu. Ja, nee, aber ich freue mich auch, dass ich wieder zurück bin hier am Mic und das hat mir natürlich schon auch gefehlt Mittwochabend, dass ich da irgendwie nur auf der Couch lag und geschlafen habe, anstatt aufzunehmen. Von dem her bin ich jetzt froh, das Wochenende, wir nutzen die Zeit. Du hast es ja schon in der Folge erwähnt, dass die Einschläge auch bei dir näher kommen. Während wir hier aufnehmen, wissen wir gar nicht, ob du eigentlich schon infiziert bist oder nicht oder wie auch immer. Also du hast ja nur sehr, sehr, wenn überhaupt, sehr leichte Symptome, zumindest mal gestern gehabt. Wie geht's dir im Moment?
Ja, Halsschmerzen habe ich schon, aber sonst geht's. Aber ja, mit genügend Wasser komme ich wohl durch die Folge hier.
Das hoffe ich auf jeden Fall. Und ansonsten, dann werden wir mal sehen. Dementsprechend fürsorglich sind wir natürlich auch nicht gegenüber dir, du ziehst voll durch, sondern gegenüber unseren Hörern, dass wir uns hier am Samstag zusammensetzen und schon mal aufnehmen, dass wir auf jeden Fall am Mittwoch was veröffentlichen können. Genau, so, unsere heutige Folge wird sich um die Wide Receiver drehen, größtenteils zumindest. Wir haben aber auch noch eine ganze Menge anderes mit auf der Agenda stehen, unter anderem schon wieder viele Hörer-Trades, obwohl du dich rangesetzt hast und alles abgearbeitet hast, dachtest du, haben wir innerhalb von 3 Tagen schon wieder 6 Hörer-Trades reingekriegt. Mit denen befassen wir uns dann auch gleich, aber es gibt noch eine kleine News. Kansas City hat für die nächsten, sage ich mal, 30 Tage einen neuen Leadback, bevor sie dann in Runde 1 des NFL-Drafts sich Kenny Walker oder Breece Hall holen werden. Im Ernst, Ronald Jones ist bei den Kansas City Chiefs. Ist damit CEH jetzt endgültig Geschichte oder wie siehst du da die Lage?
Ja, für ihn spricht es auf jeden Fall nicht. Also, ja, ich sag mal, wenn man Ronald Jones günstig bekommen kann, dann würde ich ihn mir vielleicht schon mal holen. Also, ich würde keinen Second-Round-Pick für ihn ausgeben, wenn ich ihn für einen Drittrunden-Pick kriege. Warum nicht?
Also von mir kriegst du ihn für den Drittrunden-Pick, wenn ich ihn hätte. Aber ich würde ihn nicht bezahlen, ehrlicherweise.
Ja, okay.
Aber das liegt eher daran, dass ich Ronald Jones, der Typ fängt halt auch keinen Ball. Das
stimmt schon.
Der ist da maximal ein Early-Down-Pounder. Kann in der Chiefs Offense, wenn alles super läuft, vielleicht mal was werden, aber ja, deren ganzes Scheme ist nicht, glaube ich, auf diese Art von Running Back ausgelegt. Da müsste sich schon sehr viel ändern, dass der da effizient poundet daher. Ich persönlich bin raus bei Ronald Jones, aber klar, mei, der kann auch mal in der Offense dann zweimal in die Endzone fallen in der einen oder anderen Woche. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ja, lass uns gar nicht zu lang bei Ronald Jones bleiben. Wir haben eben, wie gesagt, ein volles Programm. Und ich glaube, wir können die Zeit nutzen. Du darfst einmal kurz den Werbeblock einläuten.
Ja, genau. Folgt uns wie immer bei Twitter, @DynastyFlo mit PH. Haben in der letzten Woche auch schon wieder einige getan. Dann könnt ihr auch dem Flo folgen unter @49erFlo und mir @Phil81190. Ja, und kommt auch gerne in unseren Discord-Channel. Da wird fleißig diskutiert und vor allem werden da auch in der Regel die Hörer-Trades gestellt, also die wir hier besprechen, werden da reingestellt. Und wenn ihr das auch mal machen wollt, kommt da einfach vorbei.
Genau, und es wurde mir auch da sehr viel gute Besserung gewünscht und so weiter. Hat erstens mich wahnsinnig gefreut, das war super nice von euch allen. Ja, großes Dankeschön an der Stelle. Und es hat auch funktioniert. Also ab Mittwochabend oder besser gesagt dann Donnerstag ging es steil bergauf mit meiner Gesundheit. Ich denke, das liegt in direktem Zusammenhang mit den Zusprüchen im Discord. Wenn ihr uns noch anders unterstützen wollt, neben den Genesungswünschen, dann gerne bei PayPal oder Patreon. Die Links sind in den Shownotes zu sehen. Falls ihr Spotify nutzt und da sind keine Shownotes, dann paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Genau, so sieht's aus und wir können direkt reingehen in die Hörer-Trades. Den ersten, den wir heute haben, der ist von MPK6. Und ja, der schreibt uns noch eine kleine Nachricht dazu. Frischfleisch. Nach den Hill-News hatte ich beide, Hill sowie Waddle, und sehe mich im Win Now. Du hast ja da letztens schon einen Deal besprochen mit Hill und Waddle. Du hast da schon deine Einschätzungen dazu gegeben. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt zu MPK6 sagst. Der meint, ich habe Waddle dann für Cooper und Fournette abgegeben. 12er Superflex Dynasty oder Tight End Upgrade, da bin ich mir nicht
ohne, sicher. Ohne, ich glaube, er meint ohne Tight End Premium. Ja.
Ohne Tight End Premium, genau. In einer weiteren Liga mit gleichen Settings habe ich Waddle und den 404 gekauft für Schwartz, 2.10, 2.11 und 2.12. Hier befinde ich mich im Rebuild. So, das heißt, wir haben zwei Deals. Lass uns erstmal fokussieren. Gibt Waddle ab für Amari Cooper und Leonard Fournette. Wie siehst du denn den Deal?
Ja, vor anderthalb Wochen hätte man bei so einem Angebot wahrscheinlich für Waddle gelacht, ne? Mittlerweile, also es wäre mir, wenn ich Waddle-Owner wäre, wahrscheinlich immer noch ein bisschen wenig. Aber als Win-Now-Team ist der okay, ne? Also was soll man sagen? Ist in Ordnung, kann man machen.
Ja, ich hätte echt gedacht, dass Waddle da noch den größeren Markt hat als das tatsächlich. Ich würde find das auch eine Überreaktion da Waddle gegenüber tatsächlich. Also da würde ich doch stärker ans Wide Receiver Talent einfach glauben. Ich mag ja Amari nicht besonders, das hatte ich ja schon in einer der letzten Folgen gesagt. Auf der anderen Seite bin ich aber großer Leonard Fournette-Fan, aber at cost natürlich auch, muss man sagen. Das heißt, ich mag Leonard Fournette, weil er auch relativ günstig ist, weil er halt älter ist. Wenn man jetzt für Leonard Fournette einen teuren Preis bezahlen muss, dann wiederum sage ich halt, ja gut, das ist immer noch ein 27-jähriger Running Back. Und von dem her, mir wäre es hier doch zu wenig für Waddle. Und ja, ich kann natürlich hier schon verstehen, was woher das kommt. Denken wir mal in Richtung Startup. Was ist das im Prinzip? Da gibst du ein Pick Ende der dritten Runde ab und bekommst halt dann vielleicht, wo geht Amari jetzt? 7. Runde und Lenny 9. Runde? Vielleicht sowas.
Ja.
Also so ungefähr ist der Deal, schätze ich mal. Und ja, jetzt muss man mal sehen, Amari Hype könnte vielleicht noch ein bisschen zunehmen. Also ja, ich finde, es ist okay, kann man auf jeden Fall machen, aber mir wär's ein bisschen zu wenig gewesen. Ja. Ich hätte das dann nicht unbedingt gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, mein Lieblingsdeal ist es auch nicht. Also, ich glaube, auch da hätte ich mich eher nach Alternativen umgeguckt, aber Ja.
Ist natürlich echt blöd gelaufen, muss man ganz ehrlich auch sagen, hier für MPK6. Das ist echt auch Pech, ja, wenn da Hill dann zu Waddle kommt. Genau. Ja. Und der zweite Deal, den er noch dabei hat, eben hier der Waddle und den 404 gekauft für Schwartz 2.10, 2.11 und 2.12. Und hier ist er im Rebuild. Ja, dann starte ich vielleicht da rein und sage, gut, okay, wenn du natürlich Waddle auf der einen Seite günstig verkaufst, wenn du ihn gleichzeitig noch günstig kaufen kannst woanders, dann ist es auch wieder in Ordnung. Denn das ist, ich weiß gar nicht, was das für ein Stil ist. Also du gibst viermal irgendwie wertloses Zeug, also irgendwelche Shots ab. Denn Ende zweiter Runde, sind wir ehrlich, ich glaube zwar, wir kommen heute drauf, dass es den ein oder anderen Value an der Stelle geben kann, aber ja, also nichts, was vergleichbare Upside hat mit dann Jalen Waddle. Und da gebe ich, also die Picks und Anthony Schwartz, die gebe ich aber, also fahre ich mit der Schubkarre noch persönlich beim Manager vorbei, und um dann Waddle und den 404 einzusacken. Super Deal, No-Brainer, gut gemacht.
Ja, hast alles dazu gesagt, sehe ich ganz genau so. Das ist also ein perfekter Deal. Dafür ist genau das, was ich letztes Mal gesagt habe, Waddle günstig kaufen, wenn du im Rebuild bist. Und ich sag mal, das ist natürlich schon echt ein mega günstiger Preis.
Ja, also ich persönlich verstehe gar nicht, warum man jetzt Waddle so billig abgibt nach diesem Move. Finde eher, dass Hill da berechtigterweise jetzt einen richtigen Value-Bump kriegt, aber also ein richtiges Downgrade, ein Hit, kriegt aber Waddle, ein 22-jähriger Stud-Receiver, Leute, die könnt ihr nicht günstig verscherbeln, das kann sie machen. Gut, next one.
Gut.
Genau, hier, das war jetzt ein dickes Ding, aus der JIT 3, ein Deal zwischen Sven und Puppenkiste. Da erstens beide Hörer von uns und von unserem Podcast und auch noch eben beides Mitspieler in unserer gemeinsamen Liga. Sven bekommt hier Joe Burrow und Jerry Jeudy, und Puppenkiste auf der anderen Seite bekommt Marcus Mariota und Justin Herbert. Wie siehst du denn das?
Ja, ist ein fairer Deal. Ich sehe Herbert über Burrow und ich sehe Jeudy über Mariota. Logischerweise, und letztlich, ich will keinen von Jeudy und Mariota behalten, würde ich beide in beiden oder in dem Fall wieder weiter traden. Und ja, für Jeudy solltest du dann ein bisschen mehr bekommen als für Mariota, sodass sich das ausgeglichen ist. Also, ja, ist für mich ein fairer Deal. Einfach, kann ich nicht mehr zu sagen.
Ich bin persönlich eher auf der Herbert-Mariota-Seite hier, auch jetzt nicht viel natürlich, aber ich mag Herbert deutlich lieber als Burrow, eben weil mir bei Burrow die Rushing-Upside fehlt im Vergleich jetzt zu Herbert, aber es ist natürlich fair, muss man schon sagen, ist in Ordnung. Wie gesagt, bin mal gespannt, wie groß der Value-Unterschied dann von Mariota und Jeudy wirklich ist. Aber du musst Mariota wirklich, du musst halt, das, und das Ding ist halt, wenn er Mariota jetzt in der Liga nicht verkaufen kann, weil wir auch die Liga ein bisschen genauer kennen, habe nicht den Eindruck, dass da der Quarterback-Need bei den Contendern besonders groß ist und dass die da viel hinlegen werden. Das bremst das dann ein bisschen aus. Jeudy, ob der einschlägt, ja, haben wir schon oft diskutiert. Aber Mariota, jetzt, wir kennen die Falcons-Umstände, das wird auch hässlich nächstes Jahr. Also ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Mariota da großartig die Punkte auflegt und dann plötzlich ein First-Wert wird. Ja,
nein, wie gesagt, das ist halt immer jetzt aktuell, geht es halt um den Value. Natürlich, genau. Also wenn ich einen Mariota im Kader habe, dann probiere ich den auch vorm Draft zu verkaufen, bin ich ganz ehrlich. Also, ja. Wer weiß, was da passiert. Ne? Also,
genau, plötzlich ist da Willis, plötzlich ist da Pickett, plötzlich ist da Howell. Wir wissen es einfach nicht.
Genau, dementsprechend.
Ja, genau. Good luck, Puppenkiste. Yeah. gut, nächster Deal. Hier kommt von Carolina Bears. Er hat einen Trade gemacht und bekommt, okay, vielleicht, also sage ich mal hier erstmal zu den Ligen, das ist eine 12er Superflex PPR mit 0,5 Extra-Punkten für First Down Runs und oder Receptions und es gibt 4 Flex-Spots. Die Ligaspitze ist sehr ausgeglichen und ich habe mich nur einen Top-Quarterback entfernt davon gesehen zu contenten. Bezahlt hat er einmal LaVisca Chenault und Van Jefferson als Spieler. Dazu auch noch den 22-104 und 201 und er hat noch einen 23er First, seinen eigenen draufgelegt und bekommen hat er Dak Prescott und Ezekiel Elliott. Was sagst du zu dem Deal?
Ja, wenn er sich da so gesehen hat als Contender, dem nur noch eine Elite-Quarterback gefehlt hat, dann finde ich, das ist ein solider Deal. Ja, für Dak Prescott musst du hier auf jeden Fall die beiden First-Round-Picks, also den 104 und den 23er First, der dann ja late sein sollte, rechnen. Und dann 201 LaVisca und Van Jefferson für Ezekiel Elliott finde ich auch völlig, völlig okay. Also wenn du Contender bist natürlich und dementsprechend kann ich verstehen und finde es okay.
Ja, also der erste Punkt, ja, 2-0, also 1-0-4 und 23 First musste für Dak einfach hinlegen. Gibt es gar keine Diskussion drumherum. Auch wenn ich da, kannst du wahrscheinlich Kenny Walker picken und eben hast noch einen 23 First, was ich super gern mag als Paket. Werden wir noch dazu kommen in den nächsten Wochen. Aber ja, also für Zeke Elliott würde ich im Moment eigentlich gar nichts mehr bezahlen wollen, ehrlicherweise, weil seine, wie sagt man so schön, die Fantasy Wins Above Replacement sind, glaube ich, ich weiß nicht, wie nah man an die Null noch hinkommen kann, aber Zeke Elliott, dem traue ich ehrlich gesagt nicht mehr viel zu. Auf der anderen Seite, mein Gott, jetzt selbst wenn du sagst, Zeke Elliott ist das an sich nicht mehr wert, was ist schon der Wert überhaupt von diesem Paket, das du darüber schickst, wenn du das halt noch drauflegst, um ein Deck zu bekommen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also passt, finde ich, der Deal ist fair, ist für beide Seiten auch fair und gut. Kann mir gut vorstellen, dass der andere Kollege einfach dadurch in Rebuild gehen will und das sind einfach Assets, mit denen du da was bauen kannst. Von dem her, ja. Win-Win, und es muss auch nicht jedes Mal ein riesen Value-Gewinn drin sein, denn das ist dann auch mal strategisch völlig in Ordnung für beide Teams, Manager und die Liga.
Besonders wenn du einen Quarterback bekommst, also einen Elite-Quarterback bekommst, ohne überhaupt einen Quarterback abzugeben. Ne? Das muss man. Ja. Dieser Trade ist halt wahrscheinlich mit maximal 1-2 Mannschaften in der Liga möglich, sodass du dann dich schon glücklich schätzen musst, wenn du den zu einem fairen Value hinbekommst, wenn du in Win-Now gehst, beziehungsweise dein Win-Now-Team verstärkst. Und das muss man halt immer berücksichtigen.
Ja, ja. Also definitiv überhaupt nicht überbezahlt hier für Dak. Und daher.
Ja, du kannst. Das. Ich würde wahrscheinlich auch nicht sagen, dass es ein schlechter Deal ist, wenn Sieg nicht im Paket wäre. Also, wenn es nur Dak gegen den Rest wäre, dann hätte ich gesagt, okay, das ist ein ordentlicher Preis für Dak, aber ist jetzt auch nicht komplett außer Luft gegriffen, ne?
Gebe ich dir recht. Und das muss. Also, Sieg gebe ich nahezu keinen Value mehr, gut. Ehrlicherweise. Also, und deswegen finde ich es auch okay.
Ja, 2-1 würde ich schon noch
für. Echt? Nee.
Sieg sehen.
Doch. Da bin ich ganz weit weg davon. Ja, da nehme ich so viel lieber Rashad White, wenn der da vielleicht noch liegt zum Beispiel oder so, aber mal sehen. Zeke Elliott war letztes Jahr, glaube ich, Running Back 17 Points per Game und das ist halt, was ist das wert, ne?
Ja, gut. Schwierig. Was ist ein 2-1 wert, ne? Das ist dann wiederum, wenn du eine Hitrate von, keine Ahnung, was, 40% oder sowas hast, wenn das schon hoch wahrscheinlich für den 2-1.
Wir kommen ja heute noch zu dem einen oder anderen Kandidaten, den man da vielleicht picken
kann. Genau.
Gut. Nächster Deal, den wir hier haben, ist von El Filippo. 12er Liga, Superflex, Tight End Premium. Das Lineup sind Quarterback, 2 Running Back, 2 Wide Receiver, 3 Flex und 1 Superflex. Das heißt, ähnlich zu JIT, aber ohne festen Tight End. Und, oder? Wir haben auch 3 Flex, gell? Ja, genau. Mhm. Ist die Liga mit den. okay. Das ist das, wo er ja zuletzt den 9. 23er First in der Mittwochsfolge schon präsentiert hat. Und jetzt packt El Filippo nochmal nach, aber nicht mehr in die 23er Klasse, denn hier hat er für einen 24er First jetzt getradet und abgegeben hat er dafür DJ Chark 212, 308 und 401. Muss ich starten? Ich glaube, ich muss starten. Ja, ja, du hast gerade zu Deck gestartet. Ja. Ja, du hast ja letztens, das fand ich übrigens interessant, das jetzt muss ich da nochmal kurz ausholen, auch wenn wir ein volles Paket haben. Du hast ja letztens gesagt, aufgrund der Hitrates so ein bisschen, man sollte es vielleicht auch nicht übertreiben mit den Picks und damit auch nicht Manager von Anfang an so ein bisschen raus sind, sich mit dem Draft zu beschäftigen, damit der Hype auch nicht zu sehr, also nicht so richtig ins Rollen kommt in der Liga. Dass man zu viele Firsts quasi hält. Denn wenn 50% Hitrate, dann weißt du auch schon, dass 4 von deinen 9 Draftpicks vielleicht in die Binsen geht. Dazu fand ich einen interessanten Gedanken, aber dann dachte ich mir, ich glaube, es ist prinzipiell nicht fair, das über aus der Historie heraus zu bewerten, denn am Ende müssen wir ja diese Wahrscheinlichkeiten von Hits oder dass es gute Spieler werden, daran festmachen, wie die Profile in dem jeweiligen Jahr auch sind. Und du meinst, da muss ich sagen...
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Du meinst wie mit den ganzen Top-Quarterbacks aus dem letzten Jahr?
Ja, gut, Quarterbacks, das...
Also, na egal. Ja. Für deinen Gedanken, ich sag dann gleich was dazu.
Quarterbacks sind natürlich brutal, das haben wir auch daraus irgendwo gelernt, es ist unmöglich irgendwie vorherzusagen, auch wenn wir sie noch nicht aufgegeben haben, das muss man ja auch noch dazu sagen, zumindest bis auf Zach Wilson vielleicht ein bisschen, aber nee, also selbst Zach Wilson habe ich noch nicht aufgegeben persönlich, aber mal die Quarterbacks, wie gesagt, weg, wir haben sehr, sehr gute Running Back Profile nächstes Jahr und wir haben absolut super Receiver Profile nächstes Jahr, das heißt, da sind so viele drin, die ich alle ganz vorne in die 23er Klasse mit einreihen würde, in die 22er Klasse mit einreihen würde, dass ich halt sage, die Wahrscheinlichkeit davon, dass ein 23er First in die Binsen geht, die ist halt niedriger als bei den 22er First, ganz konkret. Ob jetzt niedriger oder höher als in der Vergangenheit, das kann ich nicht sagen, weil dafür kenne ich auch die Profile aus der Vergangenheit nicht gut genug, aber klar, was war dieser abysmally schlechte Wide Receiver da? 15, 17, keine Ahnung. Mhm. Irgendwo, wo halt da Laquan Treadwell und Corey Davis und so kamen, das war dann wirklich so eine Draft-Klasse zum Beispiel, die halt unfassbar scheiße war. Ja, und dann war E.J. Manuel der Top-Quarterback, ich glaube, es war 15.
Ich weiß auch gar nicht. Und hier Josh Doxon, ne? Oder wie hieß
er? Ja, Doxon, genau. Oh ja. Also du hast halt diese Klassen drin und die zerstören, glaube ich, auch viel davon. Und deswegen muss man, glaube ich, mehr darauf gucken. Und deswegen, wollte ich nur sagen, ich würde immer weitermachen. Den 12. Pick hole ich mir auch noch, weil es mir auch egal ist. Und am Ende kommen doch noch genug, glaube ich, und im Zweifel trade ich dann noch weg. Und vor allem, jetzt kommen wir zurück auf diesen Trade hier. DJ Chark, ein 2-12, ein Late Third und ein 4-0-1. Selbst wenn der in die Binsen geht, der 24er First, ist mir das fast schon egal, weil alles, was hier dran ist, geht wahrscheinlich auch in die Binsen. Das ist einfach nur nach oben konsolidiert von den Chancen her. Und deswegen, ja, also wenn einfach eine Liga so viele Future Firsts weggibt, dann muss man das for free einfach mitnehmen. Das größte Problem, was in das El Filippo hier reinlaufen kann, ist, dass die Manager nach der 22er Saison sagen, fick dich, ich hab keinen Bock mehr, du hast uns voll abgezogen, unsere ganzen Roster sind scheiße, wir gehen alle aus der Liga raus. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, in die er hier reinläuft.
Ja, also den Deal mache ich auch in 10 von 10 Fällen, gar keine Frage. Selbst wenn ich im Win-Now bin, mache ich den sogar, glaube ich.
Ja.
Und ja. Also muss man, glaube ich, machen, so oder so. Und nochmal auf den Punkt von dir angesprochen zurückzukommen. Was ich damit sagen wollte, war, ich will nicht 9 Picks picken. Ich will, will ich die Picks wegtraden. Ja, gut, okay, du pickst dann 9
aber
Spieler. Das ist, ja, das ist halt wirklich Quatsch. Muss ich ehrlich mal so sagen, das ist Quatsch, 9 Spieler zu picken quasi in dem Moment. Weil das ist einfach, egal wie gut die Profile auch sind, es werden nicht 9 Spieler gut sein, wenn du 9 Picks in der ersten Runde. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering. Die ist wahrscheinlich im einstelligen Bereich.
es geht nicht darum, dass ich das so als Plan hätte. Mir geht es nur darum zu sagen, wenn es wirklich dazu käme, dass einfach keiner mehr diesen Pick auch will oder auch kein Hype ausbricht, mein Gott, dann picke ich diese 9 Spieler und ich habe auch keine Regrets. Ja, selbst wenn 2 davon nicht funktionieren, Alter, jetzt hättest du 9 Picks gehabt in diesem 21er Draft mit Chase und Harris und Lawrence und Fields und Lance und so weiter. Wie würde denn heute dein Team aussehen, wenn du wirklich 9-mal gepickt hättest? Das sieht, also da ist ETN, ja, ist ein Value-Verlust sozusagen, und der ist auch wieder Running Back 14, 15 irgendwie, und Zach Wilson ist der zweite Verlust und er ist Quarterback 17, 18.
Ja, aber du hättest wahrscheinlich, wenn du jetzt dann den 1-0-1 gehabt hättest, beispielsweise, oder auch einige andere Top-Picks, hättest du wahrscheinlich oder diese Opportunity-Kosten wären einfach wesentlich höher. Also wenn du den 1-0-1 weggetradet hättest, hättest du mehr Value, als wenn du Lawrence heute im Kader hast. Denn das ist das, was ich damit sage. Natürlich bei Chase, bei gewissen Spielern, bei Pitts und so, Najee Harris, da hast du recht. Aber Javonte. Javonte. Ja, das sind, aber, und dann, wie gesagt, ich glaube, das hält sich dann am Ende des Tages trotzdem die Waage, was du hättest draus machen können, wenn du es weggetradet hättest. Und das ist eine Top-Draft-Class, ne? Und das ist eben gegenüberzustellen. Und wie gesagt, 23 ist sehr gut, da gebe ich dir auch recht. Und wahrscheinlich wird sie ähnlich gut sein wie letztes Jahr, ne? Sagen wir mal Stand heute. Aber wer weiß das schon? Wie es in einem Jahr aussieht. Ne?
Dementsprechend. Wenn du für den 101 zum Beispiel dann einen Top-Preis bekommst, einen marktgerechten Preis, so wie Lawrence in dem Moment dann halt ging, wenn du ihn da verkaufen konntest, gar keine Frage, mach das und gut ist. Es geht ja nur darum zu sagen, okay, wenn halt wirklich keiner mehr kaufen will, weil du zu viele hast. Das war ja so ein bisschen der Gedankengang, der da auch mitschwang. Und dann musst du halt picken. Ist auch kein Drama.
Ja, ist aber nicht der Idealfall.
Nee, ist nicht
genau, der Idealfall. Genau, das ist darum geht es einfach. Genau, und das war einfach so ein bisschen mein Punkt. Deshalb, nein, natürlich am Ende des Tages, wenn du sie hast, mein Gott, dann pickst du sie halt und dann wirst du in der Regel auch einen Gegenwert dafür bekommen. Ne, das ist halt, wenn du dann nicht gerade irgendwie einen Michael Carter und einen Trey Sermon in der ersten Runde picken musst.
Und Terrace Marshall.
Ja, gut, ja. Ja, von dem die Misses dann halt, ne?
Ja, klar. Ja, nee, gut. Also so viel dazu passt. Kannst auf jeden Fall weiter stacken, glaube ich, El Filippo, wenn es so günstig hergeht. Das ist ja immer die Basis davon.
Wenn du da nichts ausgibst für so einen Pick, dann ist halt auch sowieso egal. Dann will ich auch alle 24 Firsts der nächsten beiden Draft-Klasse. Also, ne, mir auch egal dann, wenn ich sie zu einem günstigen Preis bekomme. Ja, ja. Und offensichtlich sind in der Liga, wenn er 9 Stück sammeln konnte, plus jetzt noch 24er First und wer weiß, was er noch in 22 hat, sind auch zu günstig. Ne? Und auch sind Trades, die wir gesehen haben, war es ja auch so. Ne? Da wurde reihenweise vom anderen überbezahlt. Er hat die Picks immer sehr, sehr günstig bekommen. Ne? Das ist eben einfach natürlich, das musst du erkennen, wenn ich jetzt in der Liga zum Beispiel mit dir bin. Dann weiß ich, okay, ich muss für die Picks überbezahlen, weil du sie sehr hoch bewertest. So, das ist halt der Unterschied dann. Wenn ich einen Mitspieler habe, wo ich weiß, okay, der bewertet eher unter, dann weiß ich, okay, von dem kann ich die Picks dann auch bekommen zu einem realistischen Preis. Ne?
Findest du etwa, ich mache den Marktpreise kaputt in meinen Ligen für 23er First?
Ja, sagen wir mal so, wir können jetzt darüber streiten, ob du den Marktpreis kaputt machst, beziehungsweise du die Picks marktgerecht bewertest. Ne? Das ist jetzt natürlich ein Thema, wo man lange drüber reden kann, aber letztlich, die sind sehr wertvoll und dementsprechend, wenn man sie günstig kriegen kann, holt sie euch.
Ich glaube, ich habe 4 Ligen, wo ich 4 oder 5 23er Firsts halte.
Ja, das ist schon
das schön. Das ist, ja. Leider nicht 12. Ich hätte gern 12 liegen, wo das so ist. Aber gut. man muss auch auf dem Boden der Tatsachen irgendwo bleiben. Genau. So viel dazu. Schön. Mir ist gestern übrigens die Idee gekommen, weil ich auch nochmal ein Devi Mockdraft dazu gehört habe. Wir müssen auf jeden Fall als Roundup für unsere ganzen Rookie-Previews und so einen Mockdraft machen, der 22er, 23er und 24er Rookies oder Spieler beinhaltet, um den Value auch nochmal einzuordnen, dann wenn wir durch sind mit unserer Evaluation.
Ja, warum nicht?
Genau. Gut, also, nächster Deal. Hier, der kommt von Debo. Noch ein Chark-Trade. Ich habe ihn weggetradet. 12er, Half-PPR, Tight End Premium, Superflex. Mit folgenden Startern. Zweimal Running Back, zweimal Wide Receiver, dreimal Flex, einmal Tight End. Heißt, JIT-Settings ohne oder unsere Standard-Settings ohne festen Tight End-Spot.
Zumindest sehr nah dran. Und wir haben PPR, ne? Und das ist jetzt Half-PPR.
Genau, genau. Mhm. Richtig. Und er bekommt den, also er hat auch sich selbst geschwärzt, das finde ich auch ganz witzig. 22, da will jemand mit seinem Discord-Namen inkognito bleiben. 22, 108 und 204 bekommen und weggegeben. 22, 201, 412, 23, 3rd und DJ Chark. Also im Prinzip ein Uptrade von 201 auf 108 und zusätzlich noch den 204 bekommen für DJ Chark, den 412 und den 23 Third.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, 204 und 201 ist ja fast, also ist ja eine relativ ähnliche Range, sodass wir dann Chark gegen den 23er Third und den 412 gegen 1,8 haben. Ne?
Und dann, ja gut, ist ein Downtrade, ein kleiner Downtrade halt.
Ja, so rumgerechnet. Ich nehme auf jeden Fall seine Seite hier, also das, den 204 und den 1,08 hier nehme ich über Chark, dem 201, dem Third und dem 412.
Ich auf jeden Fall auch, ja. Genau. Da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen, obwohl ich mir diese 1,08 Range dieses Jahr nicht so gut gefällt, aber
ja, gut, ja. Du musst den Pick ja nicht. Du hast ihn ja jetzt, du hast noch einen Monat Zeit, den wieder loszuwerden oder hoch zu traden oder runter zu traden oder was weiß ich, genau.
Ja, und du weißt auch nie, welcher Spieler dann, ich meine, da kann am Ende Kenneth Walker liegen. Wer weiß schon, was in den Ligen dann auch, wie es laufen wird. Ja. Gut, und dann haben wir noch einen letzten Deal von DJ Red Hat. Der bekommt in einer, also es ist eine 16er PPR Pipeline Liga, Superflex mit einem Running Back, einem Wide Receiver, drei Flex-Spots und Quarterback und Superflex-Position. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was hier TR noch bedeutet.
Wahrscheinlich irgendwie, gute Frage. Was bedeutet TR? Ich hoffe nicht.
Tight End. Ah, TE soll das
heißen. Okay.
Das
ist ein Vertipper, logisch.
Also okay, ja, hat einen festen Tight End-Spot noch mit drin. Okay, genau.
Oder Tight End Receiver? Receiver Flex? Scheiße.
Das schreibt man normalerweise WT.
Ja.
Ich tippe eher, dass es einfach ein Tipper ist.
Ja, oder? Okay. Wir mutmaßen, also.
Okay, gut. Kannst entweder einen Receiver oder einen Tight End hinstellen. Sagen wir es einfach mal. Gut. Also wird jetzt auch am Ende nicht dramatisch den Value verändern, dieses
Deal. Es ist auch kein Tight End dabei.
Ja. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und DJ Red Hat bekommt, nochmal wichtig, 16er Superflex-Liga. Russell Wilson, Mitch Trubisky, Rashad Penny und einen 22 Third. Hier auch nochmal Glückwunsch an Sleeper. Warum sind da schon wieder keine, warum sind an diesen 22er Picks keine?
Das liegt Spots am Commish, weil der Commish die Draft-Reihenfolge noch nicht festgelegt haben wird. Okay. Deswegen steht das nicht dran. Also da muss man jetzt sagen, haben sie einen schlechten Commish. Weil das muss natürlich jetzt im Ende März muss das hier drinnen sein, Freunde der Sonne.
Ja, das ist völlig richtig. Ich dachte, ich hatte hier auf die Sleeper-Web-Funktion geschimpft, weil da ist das, wenn du Trades anbietest, ganz oft so, dass immer nur der fucking Teamname drunter steht. Aber dann steht auch fairerweise immer so Team 8 oder so. Ja, okay. Was aber nichts mit der Pick-Nummer zu tun hat. Also das ist echt scheiße. Ja. Aber auf jeden Fall gibt da ab, und das ist jetzt für uns echt schwierig zu bewerten, ehrlicherweise, 2 22er Firsts, ein 22er Fourth, der obligatorische 24er Fifth Round Pick in der 16er Liga und Laviska Shenault und Olamide Sekiyis. So, ja, jetzt muss ich echt sagen, wie bewertet man den Deal, wo wir jetzt auch nicht wissen, welche 22er Firsts das sind?
Ja, er hat geschrieben mit. Ja, das ist natürlich, also ich habe ja extra nochmal nachgefragt. Okay. Das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn ihr solche Trades, wo dann nichts dran steht, reinsteht, macht euch oder beziehungsweise ja, verlangen wir von euch, dass ihr da dran schreibt, welche Draft-Position das ist, gerade bei 22er First, ne, weil das muss man mittlerweile halt wissen und das ist halt eben, um zu bewerten, essentiell, weil mit ist für mich jetzt in der 16er natürlich 8, 9, 10, irgendwie sowas in der Richtung, wobei es natürlich in der 12er zum Beispiel 5, 6, 7 sowas wäre, ne?
Genau, ja.
Dementsprechend gehen wir einfach mal, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es 1,7 und 1,8 sind.
Okay.
Würde ich sagen, zur Evaluation, oder?
Ah ja, ich muss starten, genau. Ja, genau, das machen wir. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich die Range nicht besonders gern mag. Umso lieber mag ich den Deal hier für DJ Redhead. Denn in der 16er Liga für Russell Wilson, der hat noch, ich meine, wir wissen es ja nicht, aber kann auch sein, dass der noch 10 Jahre spielt. Kann auch sein, und interessant sind für uns mal die nächsten 5. Und die nächsten 5 gehe ich davon aus, dass er spielt. Von dem her überhaupt keine Angst bei Russell Wilson. Das Einzige, was halt einfach begrenzt ist durch sein Alter, ist sein Marktvalue. Das heißt, in Zukunft wird auch kein First-Round-Startup-Pick mehr. Aber unabhängig davon, die Production sollte super sein. Und wenn ich so günstig an einen Elite-Quarterback in 16er Superflex komme, dann überlege ich keine 2 Sekunden. Denn Visca, Zacchaeus, den Fourth und Fifth, das alles zusammen ist immer noch weniger wert allein als Mitch Trubisky, den ich da noch mitbekomme. Das ist nochmal ein Starter für nächstes Jahr, wahrscheinlich zumindest, bis Pittsburgh vielleicht auf einen Rookie umschwenkt. Und selbst wenn du da jetzt, das wäre wahrscheinlich sogar mein Move, ich würde versuchen, Trubisky jetzt wieder weiter zu verkaufen, noch vor dem Draft, dann kannst du da nochmal ein bisschen Kapital zurückholen. Am Ende findest du noch jemanden, der dir sogar für den nochmal einen First zurückschickt. Und dann hast du für Wilson vielleicht einen First im Prinzip gezahlt. Dann kriegst du noch Rashad Penny dazu, den hast du noch letztens erwähnt in dem Solo-Pod. Der hat gerade eine 6 Millionen Contract für das eine Jahr bekommen. Der ist auch nochmal ein interessanter Spieler für einen Contender. Gefühlt bezahlt DJ Redhead so wenig, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, in einer 16er Superflex-Liga. Für Russell Wilson. Das ist Wahnsinn. Super Deal.
Ja, also selbst wenn jetzt nur Russell Wilson alleine auf der einen Seite stehen würde, ist es wahrscheinlich noch zu wenig. Also.
Ja. Finde ich auch.
In der 16er Liga. Na, jetzt die einzige Sache, was ich mir jetzt, wo ich gerade so ein bisschen Zweifel bekommen habe, ob die eine feste Quarterback-Position haben oder nur eine Superflex-Position. Ne? Das wäre jetzt die einzige Frage. Aber da bitte, wenn es solche spezifischen Settings sind, bitte auch nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, ne? Weil wir können uns hier natürlich nicht alles aus den Fingern saugen.
Ja.
Also, genau. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass eine normale Superflex-Liga ist, 16er, und dann ist natürlich ein Killer-Deal. Sollte das anders sein, wenn jetzt es nur eine Superflex-Position gibt, dann sieht das Ganze natürlich wieder ein bisschen...
Dann ist es ein Scheiß-Deal, genau.
Dann würde ich wahrscheinlich eher die First haben wollen. Ja, genau. Deswegen, ja, bitte da dann für die Zukunft auch nochmal ein bisschen spezifischer reinschreiben, was es genau ist, wenn solche Linien sind.
Ja, genau. Gut, ja. So sieht's aus. Das waren unsere Hörer-Trades für diese Woche. Und wir können rübergehen zum nächsten Segment und das ist eben die Wide-Receiver-Position jetzt in diesem anstehenden Draft. Ich freue mich da mit am meisten immer drüber in der ganzen Rookie-Evaluation. Mir macht das auch man sieht auch ein gewisses System in meiner Devi-Liga schon. Ich mag einfach Wide-Receiver-Evaluation am College am liebsten oder finde das auch am gefühlt einfachsten, denn bei Quarterbacks, Titans und Running Backs, oder gut, Running Backs geht's noch, aber da ist er sehr teuer, und bei den anderen Quarterback und Titans, das ist irgendwie so random, dass ich finde, da Wide Receiver kann man am schönsten irgendwie drauf gucken, auch gerade auf die Zahlen eben, und dementsprechend macht es mir auch sehr viel Spaß in der ganzen Rookie-Evaluation dann. Und ja, ich glaube, bevor wir auf die einzelnen Prospects eingehen, ist mal zumindest sollten wir drauf gucken, was, genauso wie wir es bei den Quarterbacks gemacht haben, was ist für uns wichtig, worauf achten wir bei den Prospects. Und ja, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, Phil, starte da doch einfach rein. Sag uns, wie gehst du so eine Wide Receiver Evaluation an und worauf achtest du im Genauen?
Ja, also bei mir ist das mittlerweile eigentlich eher schon so ein kleines Ausschlussprinzip, ne? Also ich, klar, zunächst mal gucke ich mir erstmal so einen Spieler an, wie groß ist der, wie schwer ist der, das heißt, das ist mir auf jeden Fall zum einen wichtig, weil wenn ein Spieler zu klein ist beispielsweise, dann können wir den schon mal rausnehmen, weil einfach zum Beispiel Spieler unter 5'8 beispielsweise eine sehr, sehr schlechte History haben und dementsprechend dann, ja, ich will halt nicht mein Geld auf einen Spieler setzen, der schon eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Wir haben es letztes Jahr bei Rondale Moore gesehen, hatte ein super Profil an sich, aber war einfach auch, hatte eine gewisse Größe nicht. Und ja, im Nachgang muss man sagen, hätte man besser wahrscheinlich die Finger von ihm gelassen. Er ist nicht komplett tot, aber das ist, wie gesagt, schon relativ unwahrscheinlich, dass das nochmal was wird.
Also es war absolut richtig, dass er erst an 206 oder so dann
gedraftet
wurde. Halt.
Genau, ja. Da waren die Kosten nicht mehr so hoch und dementsprechend war es okay. Das ist für mich schon mal ein Punkt, der mir wichtig ist. Dann ist mir wichtig, dass zum Beispiel so ein Spieler auch am College relativ früh produziert hat. Ne? Also, dass wir da früh gesehen haben, dass er was machen kann, als junger Spieler schon dominieren kann und dann im Bestfalle auch als Junior, also sogenannte Early Declare, dann in die NFL kommt. Das heißt nämlich, dass außergewöhnliche Leistungen in der Regel gezeigt hast, dass du dich dafür, dass dir irgendjemand gesagt hat, ey, du kannst ein Jahr eher aus dem College in die NFL, weil du packst es jetzt schon. So, das, also da gibt es so Experten, die sagen den Spielern das, ob das immer richtig oder falsch ist, können wir mal so da stehen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein relativ gutes Zeichen, dass ein Spieler außergewöhnliches Talent klingt jetzt so, aber ein höheres Talent hat, irgendwo mitbringt, ne, dass er das schon machen kann. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt oder ein Punkt, der auf jeden Fall auch verspricht, dass ein Spieler oder die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach höher ist. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendjemand bei Twitter, irgendein größerer Account hat es auch mal rausgestellt, von den Top 24 Wide Receivers in Dynasty aktuell waren, glaube ich, 15 Early Declares.
Mhm, ja.
Also, oder?
Genau,
ja. Ja, genau, 15 oder 17. Ich weiß, ja, auf jeden Fall, es waren relativ, 17, glaube ich sogar, 17. Und, ja.
Also es gibt Ausnahmen eben. Das war der Stein des Anstoßes dieser Diskussion, dass zum Beispiel ein Cooper Kupp oder ein Deebo Samuel die zu den Top 24 Dynasty Wide Receivers gehören und sogar sehr, sehr gut, also so, teilweise so wie Cooper Kupp jetzt wirklich krasse Leistungen gebracht haben. Das kann auch passieren, wenn man kein Early Declare ist. Worum es dann ging in der Diskussion ist generell, sollte man das beachten oder nicht? Ja, man muss es, glaube ich, beachten, aber das heißt ja nicht, und das tun wir auch nicht, wenn einer eben als Senior rauskommt, dann verschwindet er deswegen nicht vom Draftboard für uns. Er kriegt halt einen Hit irgendwo, oder das steht negativ jetzt im Resümee drin, aber deswegen, sagen wir nicht, kompletter Fade, drafte ich nie in einem 5-Runden Rookie-Draft.
Ja, und genau, so im Prinzip diejenigen, die früher rauskommen, haben einen Pluspunkt. So kann man es vielleicht sagen, bei den anderen ist es dann
oder so,
ist dieser Pluspunkt nicht vorhanden. Genau. So kann man es vielleicht sagen. Und deshalb mögen wir das lieber, wenn ein Spieler früher rauskommt, als wenn er später rauskommt. So kann man es, glaube ich, vielleicht vereinfacht so ein bisschen darstellen. Genau. Für mich ist dann noch wichtig, oder darauf gucke ich auch so ein bisschen, gegen was für Competition hat er gespielt, ne? Also hat er jetzt zum Beispiel in der SEC gespielt und hatte da jede Woche gute Gegner, musste jede Woche gegen Alabama, Texas A&M und Co. ran, oder hat er in Hintertupfingen in der Dorfliga gespielt und sah dann da ganz gut aus, weil seine Gegenspieler einfach ab nächsten Jahr Burger braten. Und sowas. Ne? Sowas ist halt eben auch ein Punkt, den ich auch relativ wichtig finde. Und dann schaue ich auch, was für Trades hat so ein Spieler, dass er sich damit auch in der NFL durchsetzen kann. Ne? Also hat er irgendwas, wo man sagt, okay, das ist auf die NFL übertragbar, damit kann er sich dann auch gegen NFL-Spieler gegebenenfalls durchsetzen, im Bestfalle. Ne? Das ist so ein Teil des Prozesses. Bei mir ist es, ich sag mal, eine Kombination. Auf der einen Seite, wir wissen ja, du legst eigentlich nur Wert auf die Zahlen und das ist dir am allerwichtigsten. Und ich probiere das so ein bisschen zu kombinieren. Ne? Also zu sagen, ich probiere mir aus beiden, dann zapfe ich auch so ein bisschen deine Ressourcen da an, nehme mir so ein bisschen aus beiden Seiten so ein bisschen das Beste oder probiere es mir rauszunehmen, dass ich da irgendwo ein gesundes Mittelmaß finde, beziehungsweise auch Kontexte herstellen kann. Weil manchmal, die sich aus gewissen Zahlen für mich jetzt nicht ergeben. Deswegen sage ich, okay, ich muss auch mal sehen, okay, und hinterfrage, warum ist das so, wie es ist, und probiere das so ein bisschen einzuordnen. Genau, und deshalb leite ich mir das her. Möchtest du erstmal noch was ergänzen?
Also generell glaube ich, versuche ich auch alles, was du gesagt hast, einfließen zu lassen. Beim Film ist es so, dass ich jetzt, wir haben dieses Jahr jetzt mal von euren Supports im Prinzip finanziert, bei den Fantasy Football Astronauts mal ein Premium-Ding abgeschlossen für Patreon. Die machen viel filmbasierte Rookie-Evaluation und stellen so Cut-Ups zur Verfügung. Das heißt, da kann man sich dann angucken, wie hat ein spezieller Spieler zum Beispiel eben gegen Press-Coverage performt, oder also sind dann genau solche Szenen quasi zusammengeschnitten. Und auf der Basis werde ich dieses Jahr, das habe ich noch nicht komplett durch, also bei weitem noch nicht. Und ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt. Ich denke, das werde ich vorm Draft auf jeden Fall mal noch durchgehen für die Spieler, die mich da interessieren, also die wir heute vorstellen. Und das ist so ein bisschen der Filmteil, den ich reinbringen will. Ob ich das jetzt in meine schlussendliche Evaluation dann wirklich mit reinbringe und dann jemanden up- oder downgrade, weiß ich noch nicht. Im Zweifel, denke ich mir dann immer, ich gucke da drauf und denke mir, boah, krass, Alter, jetzt sah das wieder so gut aus, und ich weiß wirklich nicht, ob das dann eigentlich die Standards sind, die man ob ich die da richtig setze. Ne? Sieht das jetzt wirklich gut aus, oder war das jetzt wirklich gut gemacht, oder war das viel Zufall, oder der Cornerback das jetzt verkackt und so. Das sind die Probleme, die ich da habe, mir das zuzutrauen, den Film wirklich zu beurteilen. Deswegen gibt es noch ein paar Sachen, die ich extra mache aus den Zahlen. Einerseits das vielleicht einmal kurz vorstellen, weil du das nicht explizit erwähnt hast. Das habe ich letztes Jahr auch schon oft gesagt. Ich gucke viel auf auf Market Share Zahlen, vor allem basierend auf den gespielten Spielen. Das heißt,
erklär unseren Hörern doch kurz, was Market Share eigentlich ist, weil ich glaube, das weiß auch nicht jeder Hörer.
Genau. Also stellt euch vor, in 5 Spielen, an denen ein Spieler teilgenommen hat, hat das Team, nehmen wir als Beispiel jetzt einfach, weil er gerade hier offen ist, Traylon Burks, der hat an 12 Spielen in 2021 teilgenommen und er hat 1104 Receiving Yards geschafft. Das heißt, worum es mir aber jetzt geht, ist, dass ich nicht nur diese 1104 Receiving Yards einzeln angucke, sondern ich setze das noch ins Verhältnis zu den Gesamt-Passing Yards, die Arkansas geschafft hat. Und in diesen 12 Spielen hat Arkansas für 2545 Yards geworfen. Das führt jetzt dazu, dass wir sagen können, Traylon Burks war für 43% der Receiving Yards von seinem Team verantwortlich in den Spielen, die er mitgemacht hat. Und diese 43%, das sind dann die Market Share Receiving Yards von Traylon Burks. Das heißt, das ist ein Prozent, das ist ein relativer Stat und vergleicht Traylon Burks mit seinen Teamkollegen. Das heißt, es geht darum zu sehen, wie dominant ist Traylon Burks denn in seinem Team gewesen, oder wie wichtig war er für sein Team, hat er es getragen oder nicht, und das wiederum setzen wir dann auch noch eben ins Verhältnis damit, wie, also die wievielte Saison es war, die er jetzt am College gespielt hat, denn von einem Freshman, und das ist eigentlich total intuitiv, von einem Freshman kann ich viel weniger erwarten, dass er das Receiving Game von seinem Team dominiert, als von einem Junior, Senior oder sogar Super Senior. Das heißt, da gibt es dann auch, und das ist eben über, ja, das haben sehr, sehr viel schlauere Leute als ich in der Vergangenheit analysiert und gesehen, zum Beispiel um die Chance auf eine Top 24 Fantasy-Saison in der NFL zu erhöhen, solltest du als Freshman, sagen wir, über 18% Market Share kommen. Und das steigt dann so ungefähr 6% pro Saison an. Als Junior in meinem dritten Jahr wiederum, dann als College Receiver, da sollte ich halt nicht mehr bei 18% sein, sondern da sollte ich dann dementsprechend vielleicht bei 34% und drüber sein. Das heißt, von einem Junior erwarte ich auch, dass er das dominiert. Und genau so, das sind dann eben diese Market Share Receiving Yards, gibt es das Ganze auch noch in Receiving Yards per Team Pass Attempt. Das heißt, wir würden bei Traylon Burks zum Beispiel die 1104 Receiving Yards durch die Anzahl der Quarterback, der Pässe, die gespielt wurden in dem Zeitraum, erteilen. Und da kam er jetzt zum Beispiel in 2021 auf 4,01 Yards. Und da gibt es genauso eine gleiche Regressionslinie, die auch zunimmt über die Jahre, die er am College verbringt. Und dann kann man für jedes Jahr quasi immer sagen, überspringt er diese Marke oder ist er drunter?
Ja.
Ja, jetzt versucht, hoffentlich war das jetzt halbwegs einfach und gut erklärt.
Aber mit dem einfach weiß ich nicht, gut erklärt war es, aber ob es einfach war, das weiß ich nicht, genau.
Ich werde das Beispiel von Traylon Burks, ich werde diese zwei Grafiken, die werde ich euch hier mit in die Folgen, in diese Kapitelmarke reinsetzen.
Ja, vielleicht
könnt ihr euch das anschauen.
Vielleicht schreibst du auch im Discord nochmal eine kleine Erklärung dazu. Das wäre doch auch noch eine Idee, dass die Leute...
Oh ja, okay. Fair.
Gute Hausaufgabe.
Ja. Ich starte jetzt das Twitter-Game und mache so einen Traylon Burks Evaluation-Thread.
Ja, das guck.
Vielleicht bin ich dann irgendwann ernstzunehmender Teil der Draft-Bubble.
Ja, genau. Und ich glaube, was damit auch nochmal ganz gut so ins Verhältnis zu setzen, ist einfach zum Beispiel ein Spieler, der jetzt in der Pass-Heavy-Offense oder Run-Heavy-Offense ist,
ja.
Wenn jetzt ein Team zum Beispiel für 1000 Yards insgesamt wirft, der Spieler aber davon 500 Yards fängt, ist er zum Beispiel dann beim Market-Share-Wert ja besser als ein Spieler, der 1000 Yards, aber in einem Team, was für 5000 Yards wirft, ist, ne? So genau. In der Relation, daraus kann man einfach sehen, okay, wir wollen nicht Total Stats nehmen, weil die natürlich das Ergebnis so ein bisschen verfälschen, wie wichtig ein Receiver für sein Team ist. Ne? Ich denke, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, der damit herauszustellen ist.
Super, ganz wichtig, das ist wirklich das Ding, es macht einen riesen Unterschied, ob du diese Zahlen bei Arkansas oder bei Texas Tech auflegst. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und nee, da genau. Er hat über 1000 Yards gefangen, so. Das ist komplett useless, das könnt ihr echt im Klo runterspülen.
klingt halt schön.
Genau, klingt schön, aber kann total wertlos sein. Und genau, das ist das eine. Dann würde ich noch zwei andere Sachen kurz ansprechen. Und weil das werde ich jetzt immer wieder, oder das habe ich auch wirklich bei allen eben angeguckt. Einerseits gibt es einen Zusammenhang zwischen der Contested, wie viele Targets, die ein Spieler gezogen hat. Generell, wir sind ja in Fantasy immer ein Fan davon, wenn ein Receiver viele Targets bekommt. Und dann setzt man hier ins Verhältnis, wie viele Prozent der Targets, die er bekommen hat am College in seinen letzten zwei Jahren oder in seinem letzten Jahr, wie auch immer, waren denn contested. Das heißt, das soll einfach nur, das ist ein Versuch, auf Zahlen, also filmbasierte Zahlen zu benutzen, um zu erklären, wie gut ist ein Spieler darin, Separation zu kreieren. Das machen natürlich viele Film-People, sage ich mal, darüber, dass sie sich angucken, hey, das ist ein guter Route-Runner. Und wenn es ein guter Route-Runner ist, dann sollte er sehr viele Targets ziehen, wo er viel Separation kreiert hat. Das heißt, die sind nicht contested. Das ist der Gedanke dahinter, der dabei steht, wenn man sagt, okay, an sich möchte man relativ wenig contested Targets, zumindest also im Verhältnis dazu, wie viele Gesamt-Targets der Spieler bekommen hat. Das wiederum wird noch ins Verhältnis gesetzt mit dem Gewicht von dem Spieler, weil klar ist, wenn einfach ein DK Metcalf herkommt, der wiegt halt 230 Pfund, dann kann der mit Contested Targets auch mehr anfangen als Tutu Atwell. Das haben wir in der NFL gesehen. Die beiden haben am College, und das ist kein Scherz, beide circa 25% ihrer Targets contested bekommen. Tutu Atwell war richtig gut darin, am College contested Targets zu ziehen. Und ja, das funktioniert in der NFL nicht mehr.
Weil Louisville, er war gleich bei Louisville, ne? Halt eben gegen Burgerverkäufer gespielt hat. Da haben wir es wieder.
Genau.
Da haben wir auch nochmal wieder diesen Punkt, warum das wichtig ist.
Ja. Genau. Und das und der Punkt, und das muss ich auch noch sagen, warum achte ich darauf, dass das, oder warum hat es mich überzeugt? Ich habe mir das jetzt nicht selbst ausgedacht, das muss man auch mal sagen. Folgt für solche Sachen Twitter @Devy, also DEVY EUSUF. Devy Yusuf, das ist der Fuzz You, heißt der Kollege, und das ist einer der besten, sag ich mal, Analytics-People so im Bewerten von Spielern, zumindest habe ich den Eindruck gewonnen über die letzten Jahre, und der hat rausgefunden, oder er hat sich sehr viel die Zahlen angeguckt, und jetzt nenne ich ein paar Spieler, die wirklich durchaus attraktive Profile hatten aus dem College kommend und die in der NFL absolut gescheitert sind. Und die sehen alle richtig scheiße aus in dieser Stat, sag ich mal. Die zielen sehr viele Contested Targets am College. J.J. Arcega-Whiteside, Hakeem Butler, Denzel Mims, Kelvin Harmon, N'Keal Harry, jetzt muss ich hier mal kurz gucken, Shai Smith war dabei. So, das sind...
Das klang gerade,
Tutu Atwell,
als hättest du Scheiß Smith gesagt.
Nein. So nicht Smithy, nicht Devonta Smith. Shai Smith. Der Receiver von den Panthers, den viele als Stil gesehen haben letztes Jahr im Draft.
Ist er noch überhaupt bei den Panthers? Ich glaube nicht.
Das weiß ich nicht. Er wurde aber, glaube ich, gedraftet oder undrafted
gesigned von denen. Mm-hmm.
Ja. So, also das sind einfach Spieler, bei denen viele nicht verstanden haben, warum die in der NFL nicht funktioniert haben, obwohl sie doch im College so gut aussahen. Die haben Draftkapital bekommen und alles drum und dran und dann sind sie gefloppt. Und einfach nur, weil man sieht, dass das scheint ein Muster zu sein, versuche ich, das einfach bei den Spielern mit anzugucken. Und wenn da so, das ist wie so eine rote Lampe, wenn die aufleuchtet, dann sage ich, ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Spieler ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Spieler deswegen komplett fade.
Ja. Nee, genau. Wir probieren halt einfach, das ist jetzt ähnlich auch so ein bisschen das, was du jetzt gerade, wie ich zum Beispiel sage, ich brauche eine Mindestgröße bei einem Spieler, einfach aufgrund von Historie, weil da was schlecht gelaufen ist. Heißt nicht, dass jetzt ein Spieler, wie du ja gesagt hast, der viele Contested Catches hat, automatisch scheiße sein muss. Oder dass ein Spieler bei mir jetzt, wo ich sage, okay, die Historie hat gezeigt, okay, kleinere Spieler sind jetzt nicht unbedingt, ja, ich sag mal, Erfolgsversprechen, heißt aber nicht, dass es auch immer so sein muss. Das ist jetzt keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, sondern es ist einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, als dass eben das Gegenteil eintritt. Und deswegen probieren wir solche Profile eben auszusieben und gehen so an die Sache ran, weil, und das muss man auch ganz klar sagen, dieser Prozess einfach nur Film zu schauen, ist einfach ein Riesenproblem, weil wir haben das ist für die allermeisten ist es halt ein Hobby. Und ich sag mal, die können überhaupt gar keinen Film richtig beurteilen. Und das ist auch eben eine Sache, das habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Manchmal dann denkst du, das sieht, ist gut oder sowas. Aber dann wirklich das auch einfach ins Verhältnis zu setzen. Okay, was für eine Competition spielt der? Ne, so und so. Und deshalb kann man das eigentlich nicht ernst nehmen, wenn jemand das praktisch als Hobby nur aufgrund von Filmen analysiert, weil letztlich das dann in der Regel einfach nur ein Ratespiel ist.
Ja, und das ist halt,
also tut mir leid,
basiert, aber ja, keine Frage. Also diese Zahlen, die basieren ja auf Filmen. Das heißt, das PFF chartet das, ja. Die charten jedes Play sozusagen und die sehen ja, ist das jetzt ein Contested Target oder nicht. Und das ist einfach, also deswegen, es ist filmbasiert, was hier jetzt in die Evaluation mit einfließt. Und der zweite Teil, den ich auch noch mache, das ist auch noch relativ kurz, das ist relativ einfach und auch, sage ich mal, irgendwo intuitiv, glaube ich. Man guckt noch drauf, um so eine Yards After Catch Ability zu identifizieren, wie tief wird ein Receiver im Schnitt angespielt. Das ist ja der sogenannte A-Dot, as Average Depth of Target. Das heißt, ist ein Spieler zum Beispiel 15 Yards schon von der Line of Scrimmage entfernt und fängt da den Ball oder wird da getargetet, dann ist das eben, das Depth of Target liegt bei 15 Yards und das wird dann über alle Targets gemischt und dann kommst du da raus. Und dem gegenübergestellt wird dann noch, wie viel Yards after Catch sie geschafft haben. Und das heißt, man versucht halt explosive Spieler dadurch zu erkennen. Zum Beispiel AJ Brown sah da gut aus in der Vergangenheit, ein Deebo Samuel sah da sehr gut aus, Jalen Waddle, CeeDee Lamb, das sind Spieler, die da eben sehr positiv hervorstechen. T. Higgins sogar im College, der ist ja jemand, den man eigentlich dann nicht unbedingt erwartet hätte jetzt gefühlt, weil er ja eigentlich so ein Contested Catch Outside Receiver war, Bully Boy, aber der war auch ganz gut mit Yards nach dem Catch. Und auf der anderen Seite Spieler, die da ja nicht besonders gut aussahen, ja, sind hier vor allem Spieler gehighlighted aus der diesjährigen Klasse, das sind dann auch wieder Red Flags, ja, die man machen kann. Ist der Spieler wirklich athletisch? Und das ist das, wir haben auf der einen Seite die Athletik, die aus den Testungen rauskommt, das heißt aus der 40-Zeit oder den Agility oder Explosiveness Drills. Auf der anderen Seite aber ist wichtig, dass du die Athletik auch aufs Feld bekommst. Das heißt, bringt das nichts, wenn du schnell bist, wenn du aber keine Gegner in Open Space, sag ich mal, austanzen kannst. Und wir haben ja gesehen, wie wertvoll das dann bei Deebo letztes Jahr zum Beispiel war. Und das möchte ich einfach nur im College auch schon mit in die Evaluation mit aufnehmen. Und deswegen setze ich die beiden Zahlen Yard After Catch per Reception und Average Depth of Target einfach ins Verhältnis.
Okay.
Gut. So, jetzt habe ich sehr lange geredet. Das waren noch interessante Sachen. Aber wie gesagt, man muss es ja mal sagen, bevor ich das dann bei den einzelnen Spielern erwähne, sonst versteht das keiner, warum ich das nicht gut finde.
Genau, wenn ihr jetzt schon eingeschlafen seid, also Flo probiert das natürlich für euch rauszufiltern dann, oder wir probieren das für euch rauszufiltern, sodass wir dann euch das Ranking natürlich dann präsentieren können und ihr euch dann daran orientieren könnt, wenn ihr euch damit selber jetzt nicht so sehr auseinandersetzen wollt, ne?
Gut, ich verstehe nicht, wie man dabei einschlafen kann. Das ist doch das Interessanteste überhaupt. Also sich damit auseinanderzusetzen, wie es funktioniert und wie man da hinkommt.
Aber dann Flo, nicht jeder ist Controller.
Ja, das ist wirklich das große Problem in unserer Welt. Nein, danke, dass ihr mir auch Jobs lasst. Das ist okay. Nee, genau. So viel dazu. Und ich glaube, damit können wir jetzt auch einsteigen in die Evaluation der einzelnen Prospects an sich. Wir haben immerhin nur eine Stunde rum bisher. Das geht ja noch einigermaßen für die ganze Introduction. Und ich glaube, an der Stelle, da möchte ich dir wirklich mal das Wort erstmal überlassen. Die Nummer 1, ich habe ihn schon in die Einstiegsfrage gebracht. Treylon Burks, Wide Receiver von Arkansas. Ich sage vielleicht einmal kurz so ein bisschen die Grund Eigenschaften von ihm, eben Arkansas ist Teil der SEC, er ist eben ein Junior, er ist 3 Jahre aus der Highschool raus, ein Four-Star-Recruit gewesen, 22 Jahre alt, seine Expected Draft Position aktuell ist die 22, das ist einfach nur von Grinding the Mocks übernommen, werde ich jetzt in Zukunft einfach mal so mit dazu sagen, das heißt, er sollte ein First-Round-Prospect sein und 6'2 groß, 225 Pfund schwer. Den Mann, ich kann mich sehr gut erinnern, du hast letztes Jahr, als wir alle im Jamar Chase Hype waren, schon gesagt, du liebst Treylon Burks einfach, ihm zuzuschauen, und du findest, er wäre damals schon deine ganz klare Nummer 2 gewesen im letztjährigen Draft. Deswegen freut es mich auf jeden Fall, dass du jetzt der Treylon Burks und die Vorzüge von ihm genauer aufzeigen kannst. Warum hat er dir denn letztes Jahr schon so gut gefallen und warum gefällt er dir immer noch so gut?
Ja, also Treylon Burks ist einfach ein Monster, kann man sagen. Der ist knappe 6'3 groß, also zwischen 6'2 und 6'3. Dazu bei 225 Pfund aktuell gelistet. Das Playing Weight war teilweise noch höher. Und ist halt einfach gebaut wie so ein großer Panzer. Dabei ist es so, auch wenn da jetzt viele natürlich nach dem Combine so ein bisschen kritisch drauf schauen, er hat einen Top-Speed in der letzten Saison erreicht, in einem Spiel gemessen, muss man sagen, von 21,9 Miles per Hour. Und jetzt, um das mal ins Verhältnis zu setzen und mal zu sagen, okay, wo wäre dieser Wert in der NFL im letzten Jahr, also nach Next-Gen-Stats gewesen, da wäre er auf Platz 6, glaube ich, gewesen in einem Play. Also was jemals in der Saison gespielt wurde. Und das waren dann so Spieler wie Jonathan Taylor beispielsweise, die da Tyreek gelistet Hill, sind.
Jalen Waddle.
Ja, genau, und über denen sogar noch. Also Tyreek Hill und Jalen Waddle hatten kein Play, was so schnell war.
Krass, ja.
Das ist natürlich der Top-Speed, ne, in dem Play. Und ich glaube, das ist, was da so ein bisschen bei Treylon Burks dann eben der Unterschied ist, er braucht so, hat so ein bisschen Build-Up-Speed, muss er erst generieren. Ist klar, wenn du 225 Pfund wiegst, dann kommst du in der Regel nicht so schnell aus den Startlöchern wie so ein kleiner, wendiger Spieler. Weiter geht's dann eben, er hat praktisch, seitdem er einen Fuß aufs Feld gesetzt hat bei Arkansas, dominiert. Und das eben in der SEC gegen Alabama, gegen Texas A&M, gegen Auburn etc. Also solche Teams, wo er einfach dann gegen gespielt hat und dann, wie gesagt, seit Tag 1 dominiert hat. Zu den Market Share Nummern und so kannst du dann gleich nochmal ein bisschen mehr vielleicht sagen. Bei Burks ist es auch so, er hat sie haben immer für ihn geschemt, ne? Das heißt also, er wurde praktisch, also es wusste jeder Gegner, er war mit Abstand der beste Spieler bei Arkansas auf dem Feld immer und er wurde dann eben praktisch auch immer, für ihn wurde geschemt, die haben ihn auch als Läufer eingesetzt, die haben ihn in Bunch Formations dann eingesetzt, um ihm den Ball in die Hände zu geben und dementsprechend, aber es konnte keiner stoppen. Selbst wenn er mal er wurde in der Regel im Slot eingesetzt, wenn er mal Outside eingesetzt wurde, dann muss man sagen, das war eher seltener der Fall, aber selbst wenn er mal Press Coverage oder sowas gesehen hat, dann hat er die auch häufig geschlagen. Auch wenn man sagen muss, der Wert war jetzt nicht so riesengroß, wo er das wirklich dann auch gesehen hat. Ja, und einfach Elite, er hat dominiert und ich glaube, das wird auch nahtlos so in die NFL übergehen. Und das ist eben, sind die Vorzüge von Treylon Burks.
Ja, richtig geil. Ich liebe diesen Spieler auch. Er ist für mich auch ganz klar die Nummer 1 in dieser Draft-Klasse und ist ein Spieler, der auch eben mit diesen super Receivern, die wir in der 23er-Klasse erwarten, eben absolut mithalten kann. Ich möchte da nochmal sagen, du hast es ja schon gesagt, seine athletischen Fähigkeiten und sein Speed matcht nicht mit dem Combine-Testing, ist deutlich besser. Der Typ ist direkt neben AJ Brown, was eben Yards after Catchability angeht und eben da, also sein Average Depth of Target ist auch ähnlich wie AJ Browns damals am College. Das heißt, es ist super ähnlich und wir haben bei AJB schon gesehen, was für ein Biest er dann in der NFL wurde. Seine Yards, sage ich mal, er ist sehr effizient, auch dann, wenn er Man-Coverage sieht. Das ist auch noch was, das habe ich vorher gar nicht gesagt. Gerade gegen Man-Coverage sind dann schlechte Receiver oftmals deutlich oder underperformen im Vergleich zu ihren sonstigen Effizienzzahlen und er ist da aber auch als Sophomore schon absolut überragend gewesen mit knapp 4 Yards per Route Run, auch in seiner Junior Season über 3 Yards geschafft und die Market Share Zahlen, ja, das ist wirklich unfassbar, also wenn wir da auf die Einschränkung schauen, wenn er mitgespielt hat als Freshman schon für knapp 25% der Yards von Arkansas eben verantwortlich gewesen, dann 39% im zweiten Jahr und 43% im letzten. Das ist absolut elitär und auch seine Effizienz eben, was die Yards per Team Pass Attempt oder Yards per Route Run angeht, das ist alles Elite. Fängt relativ wenig für seine Größe und sein Gewicht, fängt er relativ wenig Contested Targets oder ist da wenig abhängig davon. Das heißt, er schafft es auch eben, Separation irgendwo zu kreieren, natürlich hingeschemt, das stimmt, das ist der große Punkt. Er hat selbst in seiner letzten Saison jetzt hat noch 68% seiner Snaps aus dem Slot rausgespielt, das ist natürlich für so einen Spieler eigentlich eher ungewöhnlich und das ist die Red Flag, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt echt egal. Also, was heißt egal? Es ist nicht ideal. Natürlich würde ich auch lieber 100% Outside sehen, so. um die gleichen Zahlen, aber ich bin sicher, dass ein Team, das ihn in der ersten Runde draftet, wird einen Plan bitte für ihn haben und es wird ihn einsetzen und der ist so ein Biest, der wird auch in der NFL für Probleme sorgen. Ja. Absolut überragendes Prospekt und ich feiere den Mann.
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, also dass diese Combine-Zahl, diese durchschnittlichen Combine-Zahlen, also war nicht schlecht, ne? Das muss man ja auch ganz klar festhalten. Also ja. Er war halt durchschnittlich und ich glaube, dass das da eigentlich dazu führt, dass er zu einem guten Team fällt. Also, dass er nicht in den Top 15 geht, sondern eher danach und dann eben, wie gesagt, zu einem guten Team kommt, wie zum Beispiel Packers, Kansas City Chiefs oder sowas in der Richtung. Ja, also das wäre,
ja.
Das ist für das ihn also vorteilhaft eher.
Genau eben, also und der bei den Packers oder eher bei den Chiefs, Junge, ich meine, das einzige Problem ist, wir werden ihn dann weniger draften können. Also es ist halt in dem Moment, wobei ich auch sagen muss, das habe ich hier immer noch ein bisschen mit drauf, für mich ist er im Moment 1-0-3 oder 1-0-4 eben in Rookie Drafts und ich glaube halt, dass man ihn nicht günstiger bekommen kann. Da müsste fast schon ein schlechter Landing-Spot her, dafür, dass man ihn dann günstiger bekommt, dann wäre ich auch wiederum Hype. Das heißt, eigentlich kann ich nicht verlieren bei Treylon Burks, je nachdem, wo er geht. Solange der nicht aus Runde 3 rausfällt und dann Tag 3 geht, bin ich beim NFL-Draft für Treylon Burks so entspannt wie bei keinem anderen Spieler. Dann ist der Landing-Spot scheiße und das Drama geht los, dann picke ich ihn halt später. Und ist der Landing-Spot geil, dann picke ich ihn halt 1-0-3, wie ich das sowieso geplant habe.
Ja, also ich glaube, er ist ein First-Round-Lock. Also da.
Ja, easy. Das, genau. Nee, absolut geiler Spieler. Und wir können nach Treylon Burks, nach dieser Feierreihe, rübergehen zu dem, das sei vielleicht auch noch gesagt, wir gehen jetzt im Moment nach der aktuellen ADP, wie die nach Dynasty League Football bei den Rookie Drafts eben ist. Wir gehen danach durch und sagen dann zum jeweiligen Spieler, wo wir ihn gerankt hätten. Das heißt, Treylon Burks ist im Moment die Nummer 1 nach ADP und er ist auch bei jedem von uns die Nummer 1 in dieser Klasse innerhalb der Wide Receiver. Der nächste Spieler, den wir haben, ist also nach ADP, ist Garrett Wilson. Wide Receiver von Ohio State, ist auch ein Early Declare. Er war ein 5-Star-Recruit sogar aus der High School heraus, er ist 21,7 Jahre alt. Aktuell geht er in den Top 10 laut Grinding the Mocks an 9. Er ist 6 Fuß groß, 183 Pfund schwer und ja, das ist eigentlich auch schon das erste Problem, das ich mit ihm habe. Es ist natürlich der Frame irgendwo, der mich ein bisschen bei ihm enttäuscht. Der Typ mit 183 Pfund, relativ ein bisschen Leichtgewicht als Receiver. Auf der anderen Seite natürlich auch viele positive Sachen, die ich schon gesagt habe. Early Declare gucken wir drauf. Ohio State Receiver ist immer irgendwo was wert. Führt eben zu diesem tollen Draft-Kapital. Ist auch ein First-Round-Lock. Und kurz rüber zu den zur Production, die er geliefert hat. Seine Sophomore-Season mit Justin Fields letztes Jahr war absolut outstanding. Da ein paar Highlights draus. Ist er eben sehr, sehr, sehr niedrige Contested Target Rates. Das ist ein toller Separator. Er hat eine unfassbare Zahl, was die Yards per Route Run gegen Man Coverage angeht. Letztes Jahr aufgelegt mit über 5,5 Yards. Das ist absurd. Also sowas Gutes gibt es eigentlich fast gar nicht. Und er war als Sophomore in dieser Ohio State Offense für 34% der Receiving Yards verantwortlich letztes Jahr und hat 3,2 Yards per Team Pass Attempt geknackt. Das ist auch überragend. Das sind alles die positiven Sachen. Nach seiner Sophomore-Season war er auch richtig hyped. Leider hat er es in seiner Junior-Season jetzt nicht mehr ganz so halten können. Und was mich bei ihm neben dem, dass er halt diesen Frame hat, ein bisschen stört, ist, dass er auch nach dem Catch nicht besonders inspirierend aussieht. Das ist jetzt halt nicht so richtig gut. Überzeugt mich persönlich zumindest nicht. Er knackt da die Thresholds nicht so wahnsinnig. Ist okay, aber auf der anderen Seite, also ist jetzt auch keine komplette Red Flag. Athletik, vielleicht das auch noch ganz kurz. Er hat sehr schnell getestet, aber ansonsten war seine Athletik eher so, mittelmäßig. Aber ist alles in allem in Ordnung. Genau, bevor wir da vielleicht dann noch genauer streiten bei ihm, kannst du ja mal sagen, was du von ihm hältst.
Ja, also Was mir da wirklich positiv aufgefallen ist, sind so wirklich die Sachen wie zum Beispiel so diese Body Control, ne, das heißt, und auch da der Catch Radius, wenn er mal Contested Catches machen musste, wenn es jetzt auch, wenn wir gerade gehört haben, nicht so häufig ist, aber ich sag mal, wenn er es musste, dann für seinen relativ kleinen Frame, ja, was heißt kleinen Frame, aber durchschnittlichen Frame, würde ich mal sagen, ja, das ist schon durchaus die Möglichkeit oder sieht man schon, dass er das auch gewinnen kann auf die Art und Weise. Also diese Duelle dann. Und ja, weiterhin für mich war die Jag-Ability eigentlich ein positives Merkmal von ihm. Also ich sag mal, wenn es auch vielleicht der Durchschnitt nicht so hergibt, aber der war doch relativ dynamisch dann mit dem Ball in der Hand und hat dann immer noch die extra Yards rausgeholt. Gut. Wie sich das dann
zeigt. Er ist halt absolut durchschnittlich dabei, muss man sagen.
Ja.
Das ist halt, woran das dann liegt, das ist ja auch ein bisschen von der Rolle abhängig. Er war natürlich auch ein Deep Threat, muss man sagen. Also seine durchschnittliche Target-Tiefe ist schon relativ hoch. Also jetzt auch kein reiner Deep Threat, das möchte ich auch nicht sagen, aber über 13 Yards, Average Depth of Target letztes Jahr oder als Sophomore, das ist schon hoch. Ist klar, dass du da nicht mehr viele Yards nach dem Catch dann unbedingt machst.
Ja, also wie gesagt, er probiert es auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ja. Das ist auf jeden Fall dabei. Und ja, ich glaube, er ist einfach ein guter All-Around-Receiver. Und denke auch, dass der eben Erfolg in der NFL haben wird mit diesem Skillset.
Wie siehst du denn, sag ich mal, seine Upside? Denn warum ich ihn ein bisschen runtergegradet habe, ist so, ich habe Angst davor, dass er nicht wirklich, ja, so richtig ein Wide Receiver 1 werden kann in einem Team. Und würdest du mir da zustimmen oder nicht?
Nee, glaube ich. Also ich glaube schon, dass er eine klare 1 sein kann. Also sehe ich schon das Skillset bei ihm. Ja, doch, würde ich schon sehen und glaube da auch dran. Also das ist natürlich dann immer auch so ein bisschen nochmal abhängig vom Landing-Spot, aber ja, ich glaube schon, dass der auch alleine produzieren kann. Was bei ihm noch ein bisschen besser werden könnte für mich, war so ein bisschen die Physis als solches. Also er ist jetzt kein, also gegenüber einem Traylon Burks ist er halt wirklich, ja, natürlich hat er nicht so eine starke Physis, einfach das ist ein bisschen schmächtig, auch wie das ja Gewicht auch schon sagt. Und die Hände sind auch nicht ideal. Also der stellt sich manchmal ein bisschen blöd an beim Bällefangen. Und ich glaube aber, da kann man gegebenenfalls an beiden noch arbeiten. Dementsprechend da jetzt keine riesen Red Flags für mich. Deshalb denke ich schon, dass er auch ein guter Receiver sein kann.
Spannend. Okay, gut. Dann sag uns mal, an welcher Position hast du ihn denn gerankt, denn Mr. Wilson?
Ich habe ihn an Position 3 in meinem Wide Receiver Ranking.
Ich habe ihn persönlich an der 4 jetzt schlussendlich gerankt und ja, bin gespannt, wo er dann am Ende in den ADPs geht. Das heißt, wir sind erstmal beide ein Ticken niedriger als Consensus, auch wenn es nur minimal ist. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die Nummer 3 im ADP sehr nah dran ist an Garrett Wilson und das ist Drake London. Drake London ist ein Wide Receiver von USC. Die spielen in der Pac-12. Auch er ist ein Early Declare. Er war ein Four-Star-Recruit. Er ist deutlich jünger als die ersten beiden Prospects. Er ist noch 20 Jahre alt, 20,7, um genau zu sein. Auch er eigentlich ein Lock für die erste Runde, geht aktuell an Nummer 14 über alle Mocks hinweg und ist eine durchaus große Erscheinung. 6'4 groß, 219 Pfund schwer. Ja, was hältst du denn von Drake London?
So, also Drake London ist ein absolut cooler Spieler erstmal. Also man mag dem echt gerne zusehen. Und ist ein, wie du ja schon gerade gesagt hast, großer Spielertyp. Zunächst dachte man eigentlich im College, ich habe den jetzt schon ein bisschen länger, weil ich USC auch so ein bisschen verfolge, schon ein bisschen länger auf dem Zettel. Und der war immer sehr dünn und schlaksig und hat auch zunächst eigentlich relativ viel im Slot gespielt. Und das hat sich aber jetzt im letzten Jahr gewandelt. Der hat nochmal deutlich ein bisschen, oder hat erstmal ein bisschen draufpacken können, was so Gewicht angeht. Und hat dann auch viel Outside gespielt und da auch absolut dominiert. Hat also in nur 8 Spielen 88 Receptions und über 1000 Yards und 7 Touchdowns aufgelegt. Also, das sind wirklich absurde Zahlen in diesem kurzen Zeitraum, selbst fürs College. Und das war einfach Wahnsinn. Und bei ihm ist es so, durch diese Größe der bringt er auch eben diesen Catch-Radius mit, hat einen sehr guten Release, wie ich finde. Da sieht man, also der ist nicht so ein steifer, großer Receiver, sondern schon, ja, flüssig, hat eben diesen Basketball-Background, macht beim Release eben diesen Crossover-mäßigen Release hat er da. Das ist schon echt ganz, ganz interessant zu sehen. Weiterhin, Sekunde, ja, auch da, wenn er in diese Contested Catches muss, dann kann er es auch. Also das ist einfach, durch diese Größe, du bekommst einfach diese, ja, wir kennen in der NFL eben viele große Receiver in der Vergangenheit und da wurde jetzt schon häufiger mal so dieser Vergleich gezogen zu zum Beispiel Brandon Marshall oder auch Mike Evans. Gut, Mike Evans sehe ich jetzt nicht so wirklich, weil er da schon noch ein bisschen schmaler ist. Aber wie gesagt, das fand ich ganz gut und deshalb, das finde ich positiv. Negativ bei ihm ist einfach der Speed. Also er hat einfach nicht diesen Top-End-Speed, den du brauchst und das fehlt mir bei ihm halt einfach.
Ja, das Witzige ist eben bei diesen 6'4 großen Receivern zum Beispiel, dann, die werden immer mit Mike Evans verglichen, zum Beispiel, oder mit Brandon Marshall, die vergleicht dann keiner mehr mit einem Keel Harry, der auch 6'4 groß ist, aber bei dem es halt dann in der NFL nicht mehr funktioniert hat. Das führt mich auch direkt, ich möchte gar nicht wieder alles wiederholen, also seine Junior Season war wirklich absurd, was eben 47% Market Share Receiving Yards, 3,7 Yards per Team Pass Attempt, das ist überragend.
Mit unterschiedlichen
seine Total Stats.
Mit unterschiedlichen Quarterbacks sogar. Also, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, ne? Das ist echt, und weil der eine gestruggelt hat oder gestruggelt ist, hat dann der andere übernommen und dann haben sie wieder hin und her gewechselt. Und also das war schon beachtlich.
Ja, das ist schon krass. Also absolut überragend. Es gibt eben da zwei Red Flags oder drei Sachen, die ich kritisiere an seinem Profil. Erstens, seine Freshman-Season ist noch ganz gut eigentlich. Also schon gut, nicht absolut Elite, aber gut. Seine Sophomore-Season, die ist auch so okay, aber es war halt keine davon war so krass geil. Das war dann eben erst seine Junior-Season. Und die, wenn man sich die anschaut, dann passiert halt genau das. Er hat 19 Contested Receptions gefangen von den 88. Das ist schon ein sehr hoher Teil. Das ist einfach nur was, wo ich sage, okay, ich bin ein bisschen gespannt, ob er das in der NFL auch so machen kann. Im Zweifel bin ich nicht besonders ein großer Freund davon zu sagen, das ist der nächste, ich setze drauf, dass es der nächste Mike Evans ist, weil das ein Skill ist, der wahnsinnig wenigen Menschen auf der Welt nur gegeben ist, das dann gegen NFL-Cornerbacks auch so durchzuziehen. Und seine Yards after Catchability ist halt echt schlecht. Das glaube ich, ich weiß gar nicht. Also ja, ich weiß zwar, dass viele Filmleute sagen, dass der für seine Größe sehr mobil und twitchy ist und so. Aber ganz ehrlich, am Ende führt das nicht zu Yards after Catch am College. Und das wird auch in der NFL nicht zu Yards after Catch großartig führen, glaube ich. Und deswegen, das sind so ein bisschen drei Punkte, bei denen ich nicht super hyped bin. Also die Production, da checkt er im Prinzip jede Box, das ist völlig in Ordnung. Vor allem mit dieser krassen Junior-Season. Aber Yak und Contested Targets leider beides ein bisschen durchgefallen, sag ich mal, oder nicht, zumindest nicht gut. Deswegen kommt er einfach für mich nicht ran an Treylon Burks. Und ja, ich kann es kurz machen. London am Ende trotzdem noch mein Nummer 2 Receiver in der Klasse. Und ich denke, da sind wir uns einig, oder?
Da sind wir uns einig, auch meine 2. Und ich finde auch die Punkte durchaus fair. Man muss einfach sagen, Ja, man muss das Ganze ein bisschen in Kontext setzen bei ihm. Auch die ersten Saisons, er hat im ersten Jahr mit Amon-Ra St. Brown und Michael Pittman zusammengespielt. Dann hat er nur noch mit St. Brown zusammengespielt. Und ja, also da war durchaus auch Konkurrenz da. Natürlich wünschen wir uns immer, dass er sich durchsetzt. Klar, aber wenn ein Team dann diese Spieler auch featuren will, dann tun sie das auch. Ne? Also das ist eben, da hat immer derjenige, der gerade in die NFL musste, hat dann auch viel gesehen.
Also um Gottes Willen, gell? Versteh mich nicht falsch, das ist völlig fair. Aber wenn ich ihn ins gleiche Bucket wie Treylon Burks setzen will, dann kann die Ausrede, dass du nicht mehr als 25% der Receiving Yards gefangen hast, können nicht die 30% von Amon-Ra sein. Dann musst du halt von den anderen Spielern, die da noch mit rumlaufen, halt noch mehr wegfuttern. Das ist alles, was ich da sagen würde. Es ist
ja auch ein völlig fairer Punkt. Nur, das wollte ich nur mal, um es ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
Ja, ja. Genau. Deswegen, also Drake London mögen wir an sich beide. Mhm. Und damit können wir rübergehen zum nächsten Mann. Oh, Wide Receiver 4, Chris Olave. Wir hatten schon Garrett Wilson. Der war eben ein Wide Receiver von Ohio State. Aber es gibt hier noch einen zweiten bei den Top Receivern. Und Chris Olave ist eben kein Early Declare. Er ist ein Senior. War ein 3-Star-Recruit sogar von der Highschool, das wusste ich persönlich, bevor ich mir den genauer angeschaut habe, gar nicht, dachte, dass der da höher war. 21,7 Jahre alt, also witzigerweise, obwohl er, sage ich mal, spät, in Anführungsstrichen, aus dem College kommt, ist er jünger als Treylon Burks. Seine Expected Draft Position im Moment ist die 18, auch er ist 6 Fuß groß und 187 Pfund schwer. Jetzt muss ich nochmal sagen, wie schwer war Garrett Wilson? 183 Pfund. Also sie sind körperlich ähnlich.
Ja, wobei man sagen muss, wenn du sie siehst, sehen die unterschiedlich aus. Also Wilson sieht so ein bisschen kompakter, stackter aus und Olave sieht eher so wie so ein, wie Devonta Smith aus, so ein klappriger.
Das liegt an den Beinen. Ich glaube, das liegt an den Beinen.
Das kann sein, oder? Ja, klar.
Also, wenn ihr euch Olave anschaut, dann der hat Beine, ey, das sind Zahnstocherbeine. Das ist so krass. Und Wilson hat die nicht so in der Form. Nee, und ich weiß nicht, aber das müsste ja heißen, dass Olave irgendwie obenrum thicker ist.
Ja, das ist auch nicht der Fall.
Ich glaub, Chris,
der hat schwere Knochen.
Chris Olave ist der Fall, der hat schwere Knochen, tatsächlich. Ja, das ist der Fall, der wirklich, da ist es tatsächlich mal true. Genau, also, was ist bei Chris Olave, sage ich mal, gut und schlecht? Obviously stört mich, dass er eben kein Junior ist und rauskommt, sondern ein Senior. Seine Sophomore- und Junior-Seasons, die waren richtig stark, was jetzt so also Market Share und Receiving Yards per Team Pass Attempt angeht, das war echt gut. Er hat natürlich auch eine starke Competition bei Ohio State, gegen die er da immer kämpfen muss. Denken wir zum Beispiel an den Spieler, der extra transferred ist, über den Spiel reden wir im weiteren Verlauf noch, gegen den er sich auch durchgesetzt so am College. Das ist durchaus eben positiv anzurechnen. Und er hat sehr gute Skills, was Separation angeht, hat sehr wenig Contested Targets drin. Und da ist aber nur für mich die Frage, wie viel kommt eben auch dadurch, dass du da noch Jackson Smith, Jigba und Garrett Wilson covern musst. Das heißt, wie viel profitiert er überhaupt auch dadurch? Auf der anderen Seite, sag ich mal, warum bin ich nicht besonders hyped bei ihm, neben dem, dass er ein Senior ist? Das ist irgendwie ein Spieler, seine Yards after Catch-Zahlen sind echt katastrophal schlecht. Also, es ist einfach mit dem Ball in der Hand, ist das nix. Das ist das eine und vor allem seine Senior Season. Da müsste er ja eigentlich er ist der erfahrenste Spieler in seinem Team, also auf Receiver. Und da erwarte ich von so jemandem, dass er dann besser aussieht als Garrett Wilson und auch besser aussieht als Jackson Smith und Jigba, der aktuell, das war jetzt ein Sophomore dieses Jahr. Und für mich war er da eigentlich klar die Nummer 3 die waren die alle auf einem relativ ähnlichen Niveau. Aber dann muss ich halt sagen, du bist ein Senior und schaffst es nicht, besser auszusehen als die anderen. Das ist ein Problem. Und deswegen haben auch seine Zahlen für eine Senior-Season wirklich schlecht ausgesehen. Und Chris Olave, glaube ich, nicht gut beraten, zurückzugehen ans College. Der hätte letztes Jahr mit rausgehen sollen, da hätte er mehr von gehabt. daher, ich habe ganz große Probleme damit, bei ihm ein hohes Ceiling zu sehen und weiß nicht. Er ist sehr Big Play abhängig davon, also gerade tief zu gehen. Und ich weiß nicht, ob er das in der Form dann auch in der NFL machen kann. Denn wenn ich mir auch angucke, wie er gegen Man Coverage da produziert hat in seinem letzten Jahr, das ist wirklich nicht gut.
Ja, bei ihm sehe ich auch, dass diese Gefahr ganz klar, die du bei Garrett Wilson hattest, der kann keine Eins sein. Mhm. Wenn den ein Team als Eins holt, glaube, dann wird er Probleme bekommen. Also der hat halt eben schon davon profitiert, dass er dann oftmals nur Single Coverage gehabt hat, weil alle anderen auch gedeckt werden mussten. Und das glaube ich eben auch. Und du hast es schon gesagt, Separation kann er kreieren, das ist auch gut. Er hat den nötigen Speed, er hat das nötige Route Running, ist ganz klar, das ist auch gut. Und da bin ich auch, das ist auch gut zu bewerten. Aber es ist eben einfach, alles andere ist halt nichts, womit er in der NFL gewinnen wird. Und ich glaube, dass das schon so diese reine Deep Spread-Rolle sein kann dann letztlich, die er ausfüllen muss. Und wahrscheinlich eher als zwei eines Teams. Und dann kann er ein solider Receiver sein, aber ich sehe eben nicht das Ceiling, ich sag mal, was ich zum Beispiel bei den dreien, die wir jetzt vorher besprochen haben, schon sehe, dass sie auch Top-Fantasy-Receiver werden. Und da habe ich bei ihm echt auch Probleme, das zu sehen. Und diese Gefahr sehe ich halt eben auch.
Ja. Wo hast du ihn denn dann gerankt?
Ich habe ihn dann auf die 6 gepackt. Und einfach auch aus dem Grunde, der wird früh gedraftet werden. Das ist einfach so. Und das ist schon, und wie gesagt, wird einen gewissen Wert haben. Das sehe ich schon bei ihm. Aber wie gesagt, dementsprechend nur die 6.
Ja, Chris Olave ist bei mir auf der 11 gelandet.
Ja, Wahnsinn.
Ja, es ist vielleicht, ich muss da auch nochmal dazu sagen, gibt halt andere Profile, die mir, was Upside angeht, deutlich besser gefallen. Ja. Und ich habe kein Interesse daran, irgendwie einen Wide Receiver 3, 4 in Fantasy zu haben. Und ich sehe bei Chris Olave keine Wide Receiver 1 Saison. Das ist unmöglich. Und ja.
Glaubst du, man kann ihn, wenn er ein paar gute Spiele hatte, dann für viel wegtraden? Das wäre ja auch ein Grund, ihn vielleicht dann früh zu nehmen.
Ja,
das glaube ich aufgrund des Name Values halt einfach.
Ja, also sagen wir mal so, der Mann geht dann an Pick 18, keine Ahnung, oder geht irgendwie zu einem guten Team, dann ist mir das sowieso egal, weil dann geht er einfach an 106, 107 irgendwie in Fantasy und Rookie Drafts weg und ich sag, okay, kein Problem, wenn ich ihn da dann fade, wenn ich da einen anderen Spieler nehme, dann habe ich nicht viel verloren. Aber wenn der jetzt theoretisch, ich bin an 201 dran und Chris Olave ist noch an Bord und jetzt vielleicht ein Spieler ist auch an Bord, den ich sehr gern mag, der aber eigentlich in Rookie Drafts an 206 geht, dann würde ich nicht versuchen, dann nehme ich nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand meinen Spieler an 201, sondern versuche ich den 201 wegzutraden natürlich an jemanden, der Chris Olave mag. Mhm. Und wenn das gar nicht geht, dann liege ich echt da und muss sagen, boah, scheiße, ey, eigentlich muss ich wertmäßig jetzt Chris Olave nehmen und hoffen, dass er ein paar gute Spiele macht und dann gebe ich ihn ab. Aber ist natürlich auch immer so ist ein Drahtseilakt, finde ich.
Ja, natürlich.
Auf der einen Seite nimmst du dann einen Spieler, von dem du nicht überzeugt bist und willst nur traden.
Ja.
Schwierig, ja.
Ja, okay.
Dann. Gut, genau. Und der nächste Mann, den wir besprechen sollten, das ist jetzt der Mann, den ich schon angesprochen habe. Wide Receiver 5, Jameson Williams. Der Kollege ist nämlich die ersten 2 Jahre bei Ohio State gewesen, hat da nicht viel gerissen und ist dann ins Transfer Portal gegangen und bei Alabama gelandet. Die sind bekanntermaßen in der SEC. Er ist ein Early Declare, 4-Star-Recruit gewesen, 21 Jahre alt und wird aktuell an der 21 in den Mocs gehandelt. Seine Größe ist 6'2 und er ist 179 Pfund schwer.
Ja, das, was
oder
kann man...
leicht, ich weiß nicht.
Was kann man sagen? Speed, 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 ne? Also ist ein sehr, sehr schneller Spieler, gerade auch außergewöhnlich bei der Größe. Und ja, also dieses High-Speed-Combo finde ich schon interessant. Er ist aber auch nicht nur ein reiner Speedstar, ne? Also er kann auch, hat auch andere Wege zu gewinnen. Und das finde ich bei ihm eigentlich schon spannend. Auch die Yards After Catch-Ability ist bei ihm natürlich relativ spannend. Allein schon daran, er hat dann Bälle gefangen und dann war der Gegner einen Meter von ihm weg und dann hat er halt einfach das Ding to the house getragen. Und das ist bei ihm auf jeden Fall interessant. Und ja, negativ natürlich zu sehen, er hat sich bei Ohio State nicht durchsetzen können und war dann im letzten Jahr bei Alabama das One-Hit-Wonder. Hat da natürlich voll eingeschlagen, hat da auch produziert. Aber ja, das hinterlässt dann doch einige Fragezeichen.
Dazu muss man noch sagen, er hat sich das Kreuzband gerissen
Genau.
in seinem letzten Spiel für Alabama. Ja, hat deswegen die ganzen athletischen Testungen verpasst. Deswegen haben wir keinen Speed in Form von einer 40. Aber der Mann ist schnell. Da braucht man gar nichts sagen. Genau. Nee, im Großen und Ganzen, ich mag sein Profil eigentlich ganz gern. Die Frage ist da halt, klar, warum, du hast es schon gesagt, warum war er bei Ohio State kein Faktor und hat sich eben zum Beispiel gegen Olave Wilson und so nicht durchsetzen können. Aber gut, auf der anderen Seite haben wir schon gesehen, dass Justin Fields sich nicht gegen Jake Fromm durchsetzen kann. Man muss auch nicht alles verstehen, immer was College Coaches zu so machen. Seine Yak-Ability ist krass auf jeden Fall mit dem Speed. Ja, da kriege ich so ein bisschen Waddle-Vibes halt auch irgendwie. Zwar auf einer anderen Art
Ja,
natürlich,
ja.
also weil er halt ein anderer Typ ist und so von Körperbau,
Ja.
aber im Prinzip schon spannend auf jeden Fall das Profil.
Total witzig irgendwie. Ich habe die letzten Tage mal irgendwie irgendein ja, NFL-Experte hat doch geschrieben, Garrett Wilson würde für ihn wie Julio Jones aussehen,
Ja,
irgendwie. Sowas, was natürlich
Chris Olave.
kompletter
Chris
Humbug
Olave
ist.
war da auch noch einer.
Ja,
Alter,
irgendwie
der
was
hat die
kompletter
Welt.
Humbug war natürlich. Aber was mir aufgefallen ist bei Jamison Williams, der sieht, wenn du nur so die Körperhaltung und die Schritte und sowas siehst, sieht total, hat einen total ähnlichen Laufstil wie Julio Jones. Das ist mir mal aufgefallen.
Echt?
Ja, das
Okay.
ist auch so dieser große, weil Julio ist auch 6'3 und
Ja.
natürlich ist Julio viel, viel schwerer, ne? Also ich will jetzt nicht sagen,
Ja,
Jamison
ja.
Williams ist Julio Jones, ne?
40 Pfund wahrscheinlich,
Ja,
oder? So.
mehr sogar, glaube ich, noch.
Ja. Oh, krass.
Genau, aber so vom Laufstil und so her, müsst ihr mal eingeben, mal suchen und das mal anschauen. Das finde ich, hat doch eine gewisse Ähnlichkeit.
Das ist interessant. Da sieht man mal.
Ja.
Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, da haben wir schon die Comp für James Williams. Wir haben es alle auf Tape
Ah.
jetzt hier. Genau. Nee, aber schon spannender Spieler. Wo hast du ihn denn dann gerankt am Ende?
Bei mir ist er meine Nummer 5.
Bei mir ist er am Ende auf der 7 gelandet, aber
Uiuiui.
das möchte ich echt gar nicht mal unbedingt. Ich finde Jameson Williams trotzdem echt spannend. Wahrscheinlich werde ich nicht viele Shares haben irgendwo. Das Problem ist echt, das Problem bei ihm ist wirklich am Ende für mich, ich tue mir schwer, ihn zu ranken, weil er sich da bei Ohio State eben gegen andere Spieler, die ich nicht besonders gern mag, oder also vor allem gegen Olave halt, nicht durchsetzen kann. Das ist so das, wo es bei mir dann sich ein bisschen beißt. Aber kann mir auch gut vorstellen, dass der echt spannend wird in der NFL.
Ja.
Der nächste Mann, den wir uns anschauen müssen. Möchtest du noch was zu Jameson
Nein,
sagen?
alles gut.
Okay. Dann geht an Nummer 6 George Pickens. Und George Pickens ist auch sehr spannend. Das ist ein, so viel kann ich schon mal vorgreifen, einer, den Receiver-Typ, wie gemacht für Phil. Georgia Receiver, auch SEC dementsprechend gespielt. Der ist auch ein Early Declare, war ein Five-Star-Recruit aus der High School, ist 21,1 Jahre alt, wird aktuell in der zweiten Runde an 40 gemockt, heißt, gutes Draftkapital wird erwartet. 6'3 groß, 195 Pfund schwer, Alpha Size. Das ist auch alles eigentlich erstmal sehr, sehr gut, was ich bisher vorgelesen habe. Das gefällt mir alles richtig. Ja. Sehr. Und ja, was gefällt mir noch sehr bei ihm? Tape aus 2019 wahrscheinlich, auch wenn ich es nicht geguckt habe, aber seine Freshman-Season war also abartig. Ein paar Highlights daraus, immer dran denken, ist ein Freshman. 2,6 Yards per Route Run, ist irre hoch. Eine 88er PFF Receiving Grade zum Beispiel gehabt. Immerhin 1,7 Yards per Route Run versus Man Coverage, auch ganz gut. Und das, ich meine, kommst halt als Freshman nicht unbedingt da dauernd den Ball gegen Man-Coverage. Aber er war als Freshman für 26% der Receiving Yards von Clemson, von Georgia zuständig und hat knapp 2 Receiving Yards per Team Pass Attempt gehabt. Das heißt, seine Freshman-Season war wirklich der Hammer und alle waren schon, sage ich mal, komplett auf dem Hype-Train für George Pickens. Und dann, ja, ging es los. Oder seine Sophomore-Season war dann schon so, irgendwie ist das, flutscht das nicht mehr so weiter. Die Weiterentwicklung sieht nicht so gut aus. Und seine Junior-Season hat er nur noch 4 Spiele gemacht und sah jetzt auch nicht wie ein Brüller aus.
Ja, weil sich das Kreuzband gerissen hat, ne? Muss man
ja
sagen.
Vielleicht. Genau, aber auch ja, du kannst ja auch in diesen, hätte auch in den Spielen nochmal abreißen können, wenigstens, wo er gespielt hat.
Ja, gut, aber da, ja. Also die Quarterback-Situation bei Georgia war dann auch desaströs, muss man vielleicht dazu sagen. Das so ein bisschen als Entschuldigung hier vielleicht nennen, auch klar.
Fair enough.
Ne, sicherlich.
Aber wenn du in den 4 Spielen nur 9% der Receiving Yards fängst, ist das auch nicht gut.
Ja, aber wenn da ist dann wahrscheinlich das Spiel eingerechnet, wo er sich verletzt hat und ja, solche Sachen. Also ja. Das zu bewerten oder das einfließen zu lassen,
fällt mir schwer. Also ist alles okay. Seine Sophomore-Season war schon nicht besonders gut. Das ist eigentlich eher das Problem, dass er sich da nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und dann ist halt das Problem, dass seine Yards after Catch Abilities auch nicht gut.
Ja.
Da sah er nicht gut aus und athletisch getestet hat er sehr, sehr gut. Für mich ist da sehr viel Upside und ja, ich weiß nicht genau. Auf der anderen Seite ist da sehr wenig Floor da. Sehr viel, sehr hohe, relativ hohe Zahl an Contested Catches auch oder Contested Targets. Es gibt ein paar Red Flags sozusagen in seinem Profil und ich weiß nicht recht, was ich mit ihm da am Schluss endlich machen soll. Von dem her, wie siehst du ihn denn?
Ja, ich sehe ihn, glaube ich, deutlich positiver. Wie gesagt, für mich, du hast schon vieles genannt auch, wie gesagt, einfach diese Alpha Size, er kommt jetzt zum Combine, testet da wirklich outstanding, dafür, dass er quasi ein paar Monate gerade erst von seinem Kreuzbandriss wieder da ist und hatte ja auch, ich glaube, im Championship Game wirklich dieses eine Play, was echt überragend war, auch wenn es nur ein Play war, weil er eben nur, ich sag mal, in Nuancen eingesetzt wurde. Ja, für ihn, was man bei ihm auf jeden Fall noch sagen kann, der weiß immer, wo der Ball ist. Ne? So diese Ball-Tracking-Ability hat für mich schon ein bisschen Jamar Chase-Vibes gehabt. Ui. So. Also so dieses, ne, so, du siehst wirklich, der Corner weiß nicht, wo der Ball ist, aber er weiß es immer. Und für die Yak-Ability, ja, das liegt zum einen, glaube ich, am Spielstil an. Ganz oft waren Bälle zum Beispiel überworfen und er musste wirklich im Hechtsprung sich diesen Ball fangen. Und ja, in der NFL hätte er, und mit NFL-Rules hätte er wahrscheinlich wesentlich mehr Yak gehabt, weil er dann immer schon wieder auf den Beinen war, aber dann darfst du im College ja nicht weiterlaufen. Und ich glaube, ich glaube schon, dass das mit NFL-Rules dann auch mehr gewesen wäre. Natürlich stehen die Fragezeichen ganz klar auch hier, ne, also die Injury Concerns und auch klar, man kann immer mit Quarterback und ein Spiel das Scheme dann als Entschuldigung nehmen, klar, auf der einen Seite, natürlich sind das auch Fragezeichen, die ich auch habe, wenn er die nicht hätte, dann wäre er auch, aber auch Wide Receiver 1 wahrscheinlich in der Klasse, beziehungsweise also mindestens die 2 und ich glaube auch, dass der sogar noch, weil so viele Teams eben auch Wide Receiver needy sind, in die erste Runde rutschen könnte vom Draft-Kapital, muss nicht, aber ich bin von überzeugt, dass er Erfolg in der NFL haben wird und bin auch ein Riesenfan und dementsprechend sehe ich ihn sehr positiv.
Wo hast du ihn denn dann gerankt?
Ich habe ihn auf der 4.
Bei mir ist er die 8, knapp hinter Jameson. Ja, ich bin gespannt. Also hat wirklich alle Upside dieser Welt an sich. Oder ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er ein besserer NFL oder wertvollerer NFL-Receiver wird als in Fantasy, ehrlicherweise. Denn diese Rolle, ein richtiger Outside-Receiver, der, ja, sag ich mal, Attention zieht von der Defense, die ist auf jeden Fall viel wert. Wie viel er dann daraus aus machen kann, das weiß ich noch nicht. Tue ich mir ein bisschen schwer.
Ja, also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass er sehr talentiert ist. Für mich war einfach die Fragezeichen sind einfach, kann er jetzt gesund bleiben? Ist er wieder 100%? Wird er wieder der Alte? Wenn da ein Ja steht, dann glaube ich, dass er, wie gesagt, das Upside hat, hier auch der beste Receiver der Klasse zu sein.
Na gut, aber ich meine, einfach nur ein Kreuzbandriss ist ja nicht dramatisch.
Nein, aber
erstmal, also
das klar, man muss es einfach so sagen, da waren eben diese Probleme dann, ne?
Ja. Gut, okay, nächster Mann, den wir uns anschauen wollen, das ist George Pickens, sag ich schon. Das ist der Wide Receiver 7, Jahan Dotson. Da muss ich springen in meiner Liste, hier Jahan Dotson. College, Penn State, die sind Teil der Big Ten. Er ist kein Early Declare, ein Senior, war ein Four-Star-Recruit, ist 22 Jahre alt und wird aktuell an 38 geführt in den Mocks. 5'11 groß, 178 Pfund schwer. Und Phil, ja, the stage is yours. Was hältst du von Jahan Dotson?
Ja, 5'11 ist er ja nicht, ne? Also hat ja.
Ist 15'5, ja, also zwischen 15 und 5'11 tatsächlich, laut Combine.
Ja, hast du da den richtigen Wert? Bist du dir sicher? Ich glaube sogar, dass er kleiner war.
Und es war auch Traylon Burks, hast du gesagt, er ist zwischen 6'2 und 6'3. Er ist genau 6'2, 6'2'0.
Ach so, okay.
Also ich habe Screenshots von
habe ich auch gerade nochmal. Also bei Jahan Dotson ist einfach das Problem, ich sag's gleich mal vorab, ich bin kein großer Jahan Dotson-Fan einfach. Das ist ein undersized Ex-Receiver im College gewesen. Also der hat halt mit 5'10 hat er halt Ex-Receiver gespielt. Ich sag mal abgesehen, wenn er jetzt nicht gerade Steve Smith ist, dann ist das für mich schon ein Problem. Und er wird.
Kurze Frage, war Steve Smith 178 Pfund leicht?
Ja, nein. 178 Pfund hat er zum Frühstück gegessen, glaube ich. Ich weiß nicht, wer Steve Smith war, aber der wird wohl über 200 Pfund gehabt haben, würde ich mal mutmaßen.
195,
aber
war sogar nur 5'9. Also ja, das war ein anderer BMI als 24'8,
genau.
Den Jahan Dotson aufweist.
Und ich glaube, also die Ex-Receiver-Rolle können wir bei ihm vergessen, weil er das gegen NFL-Corner nicht spielen kann. Und dann wird er in den Slot rücken müssen. Und Slot-Receiver traue ich ihm schon zu, da auch eine solide Rolle zu spielen. Aber dann ist halt eben die Frage, was ist wirklich so ein reiner Slot-Receiver dann auch wert? Und ich glaube schon, dass er eine solide Athletik mitbringt, aber auch nicht herausragend. Alle haben zunächst davon gesprochen, dass der eine sehr, sehr schnelle 40 auch laufen wird, was dann auch nicht der Fall war. Also ich glaube, das ist so ein durchschnittlicher Receiver, kann es werden, aber mehr wird es meiner Meinung nach nicht reichen.
Genau, und was ich auch, was mich sehr gewundert hat, und das ist halt das Problem für einen Slot-Receiver, finde ich, er hat zwar einen ganz guten Speed, also die 40-Time war okay mit 4,43, aber es waren ja dieses Jahr bei der Combine alle deutlich schneller eigentlich unterwegs. Ja. Das heißt, sieht es auch nicht überragend aus. Und wenn man sich dann seine Explosivitätsdrills und vor allem die Agility-Drills, der Three-Cone war auch noch schlecht, den Shuttle hat er dann gar nicht mehr gemacht, anschaut, dann bin ich halt da auch, was die Slot-Rolle angeht, echt, ein bisschen besorgt. Auch seine Yak-Ability am College war jetzt nicht besonders ausgeprägt. Das heißt, so mit Ball in der Hand und dann noch Yards after Catchman war jetzt auch nicht unbedingt. Seine Yards per Route-Run versus Man-Coverage sind wirklich also desaströs schlecht. Und dann kommt, ich weiß nicht, also für mich, ich habe mir aufgeschrieben, es ist halt sehr, sehr wenig Upside. Und ich stimme dir da komplett zu, es kann ein solider Slot werden vielleicht, das möchte ich mir auch gar nicht komplett abreden. Und für mich ist das irgendwie Elijah Moore mit schlechterem Profil und auch noch als Late Declare quasi so. So ein bisschen die Vibes kriege ich da.
Okay.
Und das ist halt irgendwie alles in allem überzeugt mich gar nicht und deswegen sehe ich halt die Upside nicht dafür, dass er da als Outside-Receiver auch ja, glänzen kann. Und deswegen, ich bin bei Jahan Dotson komplett raus. Ich muss hier fast mal, der hat es tatsächlich noch hinter Chris Olave geschafft und der ist bei mir auf der 12.
Ja, gut, bei mir ist er die 10. Ja, allein nur aufgrund des Draftkapitals auch wieder, ne, was er projected bekommt, das sehe ich ja. Halt, das muss man halt irgendwo schon berücksichtigen, finde ich. Ich kann irgendwie, oder das halte ich mal positiv, sehe ich das für ihn, so halte ich ihm zugute.
Aber mal eine Frage, jetzt sagen wir mal, wie viel gewichtest du das anders, ob jemand frühe zweite oder frühe dritte Runde geht für einen Receiver?
Ja, finde ich schon, also frühe zweite Runde finde ich schon wesentlich besser.
Okay, ja gut, weil, also ich muss sagen, bei mir ist so, wenn du früh an, also früh Top 10, wenn du gehst, dann ist das für mich nochmal ein Bonus. Mhm. Und ansonsten bin ich so, eigentlich weiß ich nicht wirklich, warum ich jetzt jemanden, der an 28 geht, wirklich signifikant höher gewichten soll, als jemanden, der an 80 geht. Weil dafür war der NFL-Erfolg bei dem Auswählen von Receivern in den letzten Jahren noch irgendwie einfach zu schlecht.
Ja.
Diese Tonys und diese Ragers und bla bla bla, kann man jetzt so weitermachen, wie man will, sind mir dazu negativ
aufgefallen.
Deswegen gebe ich dies nicht so.
Ich beziehe in dieser Range, also ich sag mal, bei den Top-Prospects ist es mir eigentlich egal, also die wir jetzt zunächst gesprochen haben, aber in dieser Range einfach gewichte ich schon auch mit, wie beliebt ist so ein Spieler, ne? Also das muss ich auch ehrlich sagen, einfach um einen Wert zu, also ich sag mal, es geht hier ja zum einen natürlich da schon um Fantasy-Erfolg, aber für mich geht es auch immer um Wert so ein bisschen, ne? Was ein Spieler für einen Wert haben wird in Fantasy, in Dynasty eben, und dann wie ich ihn verkaufen kann. Und dann nehme ich lieber einen Dotson an 10 als irgendeinen Hyopie, den keiner kennt vielleicht, na, das ist jetzt übertrieben gesagt, den ich nicht verkaufen kann.
Ja, ich versuche dann trade ich den Pick, ehrlicherweise.
Ja, natürlich, das ist dann irgendwie immer das Best-Case-Szenario. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mit einem Pick irgendwie gefangen ist und den ich traden kann, genau.
Ja.
Gut.
Okay, gut, genau, das zu Jahan Dotson. Dann kommen wir zur Nummer 8, David Bell, Wide Receiver von Purdue. Die sind Teil der Big Ten, auch eine Power 5 Conference. Er ist auch ein Early Declare, 21,3 Jahre alt, war ein 4-Star-Recruit aus der High School. Seine Expected Draft Position ist die 68, das heißt ganz am Anfang von Runde 3. 6'1 groß, 212 schwer und hat schlecht getestet bei der Combine, hat einen Relative Athletic Score von unter 4, 3,98 gescored. Heißt eher im unteren Bereich für, also im Verglichen mit früheren Wide Receivern, die getestet haben. Dazu vielleicht einmal ganz kurz, ich lege bei den Wide Receivern nicht viel Wert auf die Athletik. Das Einzige, was davon eben stark beeinflusst wird, ist das Draftkapital. Deswegen habe ich hier ja diese Expected Draft Position mit reingebaut, um da dann einen Wert zu haben, an dem ich mich orientieren kann. Und hier geht David Bell noch Anfang von Runde 3. Anfang Runde 3 ist für mich völlig in Ordnung. Habe ich vorher vielleicht nicht dazu gesagt, sobald ein Spieler an Tag 3 geht, stufe ich ihn krass nach unten.
Ja.
Also es macht einen riesen Unterschied, ob du ein Drittrunden- oder ein Viertrunden-Pick bist. Viertrunden-Pick. Wenn David Bell ein Viertrunden-Pick wird, dann stufe ich ihn wahrscheinlich 10 Spots runter in meinen Rookie-Rankings. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Genau. Was gefällt mir an David Bell? Erstens, er hat den Alpha Size, ist eben Early Declare und seine Production. Also die war wirklich von seiner Freshman-Season an richtig gut. Natürlich nur in Anführungsstrichen bei Purdue. Da kam ja letztes Jahr auch Rondale Moore her. Aber sobald Rondale Moore seine Sophomore-Season verletzt war, hat David Bell auch da am College dominiert und das eben schon als Freshman. Checkt jedes Jahr komplett die Hürden, was eben Market Share und Receiving Yards per Team Pass Attempt angeht, und zwar deutlich. Er ist jemand, der auch nicht besonders stark von Contested Catches abhängt für seine Größe. Das heißt, auch die Box checkt er, und was auch seine Yards per Route Run versus Man Coverage sind sehr gut. Das passt auch. Das Einzige, was bei ihm echt ein Problem ist, und das passt auch mit der athletischen Testung zusammen, das heißt, da war ich nicht besonders überrascht, dass er da schlecht getestet hat, seine Yak-Ability ist nicht besonders ausgeprägt. Das war in seiner Junior-Season jetzt halbwegs okay, mit knapp 6 Yards after catch per Reception, aber es war auch einfach nicht gut. Und das heißt, das ist so ein bisschen die Red Flag in seinem Profil für mich. Der Rest passt eigentlich komplett und deswegen bin ich ein großer David Bell-Fan nach wie vor.
Ja, du hast alles zu ihm gesagt. Kann ich mir so viel hinzufügen. Also, ich mag ihn an sich auch. Athletik war leider katastrophal und auch das ist eben genau das. Für mich nicht entscheidend, aber das wirkt sich entscheidend aufs Draftkapital aus. Ne? Und wenn er jetzt, wie gesagt, da muss ich auch voll beipflichten, wenn er dann an Tag 3 geht, dann habe ich halt ein Problem damit und ich sehe, diese Gefahr ist für mich halt einfach real und deshalb habe ich ihn auch schon so ein bisschen runtergestuft. Ja, ich habe ihn, ja?
Ich habe dann einfach gesagt, okay, jetzt geht er im Moment an, ich gehe jetzt davon aus, er geht an 68, das heißt, vierter Pick, dritte Runde.
Ja.
Und dann
ja, das,
war für
das
mich einfach
okay.
Die Box gecheckt. Und
völlig okay. Ja. Dann würde ich ihn auch wieder ein bisschen höher setzen. Würde ich ihn zum Beispiel, also er ist jetzt meine 7, und dann würde ich ihn, wenn das so sein würde, dann würde ich ihn auf 6 vor Olave schieben, sollte er das so bekommen.
Ja, David Bell ist bei mir die Nummer 3. Das kann ich nur sagen. Ich bin nach wie vor großer David Bell-Fan. Ich war zu hype bei David Bell vor dieser Saison, muss ich sagen, im Nachhinein mit den neuen Informationen, die ich auch irgendwo gesammelt habe übers Jahr hinweg. Ich hatte den damals, ich kann mich erinnern, 1.09 im Devi Draft letztes Jahr und wollte so da war ein Teardrop und dann gab es ganz viele Receiver, die man nehmen konnte. Auch Treylon Burks war an Bord. Im Nachhinein hätte ich den genommen. Man lernt dazu. Ne? David Bell ist auf jeden Fall ein Tier unter Burks. Da braucht man nicht drum herum reden.
Jo, dann zum nächsten.
Zum nächsten, das ist Wide Receiver 9, Christian Watson. Ein FCS-Spieler, heißt nicht, also quasi die zweite Liga des College Football, eigentlich die dritte Liga, ne? Wenn man sagt, Power 5 Conferences sind vielleicht die erste Liga.
Ja, gut, wenn es...
G5, ja. Machen wir mal so, zweite Liga und FCS ist dann wirklich die dritte Liga.
Ja, theoretisch gehören jetzt, aber ja, vom Niveau her würde ich dir zustimmen. Ja. Also rein technisch gesehen ist es nicht so, aber genau.
Okay.
Ja.
ich für mich
aber vom Niveau her ist es genau richtig, ja.
Okay, also er hat bei North Dakota State gespielt, war teilweise eben oder zeitweise Teamkollege von Trey Lance. Die spielen in der Missouri Valley Football Conference und er ist ein Senior, war ein Two-Star-Recruit, ist schon 22,9 Jahre alt. Das heißt, er wird 23 sein, wenn er gedraftet wird. Wenn ich mich hier nicht ganz täusche, das ist jetzt ein Schuss ins Blaue. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich vorher noch Geburtstag hat oder kurz danach. Er ist 6'4 groß, 208 Pfund schwer und hat unfassbar gut bei der Combine getestet. Ein RAS von 9,96 erreicht, heißt, er gehört zu den besten Athleten, die es auf der Position in der Vergangenheit gab. Und ja, wird im Moment an 45 gehandelt. Das heißt, Lock für die zweite Runde, Upside auf Runde 1 sogar. Was hältst du denn von Christian Watson?
Die Upside ist genauso groß wie die Fragezeichen. Also, ja ich glaube einfach, ja, du hast zu seiner Athletik das schon gesagt, der ist ein super athletischer Spieler, aber mir gefällt halt die Competition nicht, gegen die er gespielt hat, und da hat er jetzt auch nicht, wer weiß, wie herausragend einfach produziert. Also wenn ich, da erwarte ich schon, wenn du gegen solche Spieler dann auch spielst, dass du da wirklich komplett abreißt, und ja, das war meiner Meinung nach da nicht wirklich der Fall. Dementsprechend bin ich da, es ist für mich eine absolute Wildcard und ist halt so ein klassischer Mid-Second-Round-Pick irgendwie.
Krass, da muss ich echt sagen, ich stimme dir zu mit den Fragezeichen, ich kann das Level of Competition schlecht einschätzen, aber abgerissen hat er meiner Meinung nach schon in seinem in dieser 2021er-Saison. 2020, das war diese Covid-Saison, die ist ja damals komplett ausgefallen, deswegen hat er auch Trey Lance gar nicht gespielt. Dann haben sie so eine Spring-Regular-Season gemacht, das war aber auch irgendwie nichts Richtiges. Und ja, in seinem Senior-Year jetzt hat ein paar Sachen einfach nur gesagt. 4,3 Yards per Route Run, das ist unfassbar gut. Kaum Contested Catches dabei gehabt. Das heißt, Separation hat er kreiert oder er wurde freigeschemt und hat das genutzt. 13 Yards, A-Dot, 8 Yards nach dem Catch im Schnitt. Das war auch, ist auch krass. Und sein Receiving Grade knapp 90, auch richtig gut. Also, er hat sehr viel, sehr gut gemacht. Seine Yards per Team Pass Attempt und Market Share Receiving Yards ist abartig hoch, weil North Dakota State den Ball auch kaum wirft. Das heißt, der hat zum Beispiel nur für 800, der hat nur 800 Yards gefangen, aber North Dakota State wirft halt auch für 1800 ungefähr. Der 43% seiner, also der Receiving Yards, für die war er verantwortlich. Das ist schon gut.
Ja, also gut, wie gesagt, ich glaube, wir sehen das Competition-Level einfach unterschiedlich. Und ich glaube einfach, das ist der Punkt. Und wie gesagt, dazu das Alter, und das schreckt mich halt so ein bisschen ab. Mhm. Ich habe ihn, wie gesagt, ich glaube einfach, er hat das Upside, und deswegen habe ich ihn auch dann, um zum Ranking zu kommen, auf Position 9 letztlich.
Ich habe ihn auch auf der 9.
Also, ja, okay, siehst du. Ja, gut.
Aber also ich kann das auch nicht einschätzen, das ist genau einfach das Problem. Würde den auch nicht vor Pickens nehmen.
Nee. Also da bin ich auch Meilen, also das sind Meilen für mich zwischen, theoretisch, aber ja. Gut, genau. Dann zu 10.
Das war Christian Watson. Die 10, das ist jetzt Sky Moore, und hier werden wir weit auseinander gehen, so viel kann ich euch schon sagen. Sky Moore, Spieler von Western Michigan, auch die kein Power 5 Team, ist die Mid-American Conference. Ist das die MAC, oder? Geil. Ja. Er ist ein Early Declare, war ein 3-Star-Recruit, 21,5 Jahre alt, wird aktuell Ende der zweiten Runde gehandelt an 59, 15 groß, 195 Pfund schwer. Das Krasse ist, als G5-Prospect kannst du eigentlich gar nicht early in die NFL gehen. Das gibt es quasi nie. Solche Spieler machen immer noch ihr Senior Year. Sky Moore scheißt einfach drauf und sagt, ich habe genug gezeigt, ich komme in die NFL, und wahrscheinlich bekommt er auch Day 2 Draft-Kapital. Das gefällt mir halt richtig gut. Noch dazu, also der Typ hat über alle Jahre hinweg immer produziert, wenn er aufs Feld gekommen ist. Super Zahlen aufgelegt, war für, klar, hier ist auch wieder das große Problem, Level of Competition, aber er konnte auch keine anderen schlagen, muss man halt sagen. Konnte auch keinen Arsch versohlen von irgendwelchen SEC-Spielern, wenn du da nicht spielst, so ist es
halt. Das ist halt immer das Argument, ne?
Ja, klar, ja. Logisch. Aber da sah er halt gut aus. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen sagen kann, seine Yards after Catch waren jetzt halt nicht richtig gut in seinem letzten Jahr, und das bei der Competition macht natürlich ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite gute Separation kreiert, auch gut gegen Man-Coverage, das passt eigentlich alles. Also Production-wise alles super, einzige Problem, Level of Competition wissen wir nicht, und natürlich, er hat auch keine Alpha-Size. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem. Genau.
Ja, genau. Im Prinzip einfach da, du hast alles zu ihm auch da wieder gesagt. Es ist halt ein Slot-Receiver, nehme ich an, der eben nicht so gut Competition gespielt hat. Und natürlich, Early Declare ist schön hier, aber da fehlt mir einfach so ein bisschen, da fehlt mir einiges, weswegen ich ihn dann aufgrund dessen auch etwas negativer sehe.
Wo hast du ihn denn gerankt?
Ich habe ihn auf der 13.
Ich habe ihn schlussendlich jetzt an die 5 gepackt.
Ja. Ja, das ist, ich sag mal,
da. Ich werd überall Sky Moore draften, natürlich, das ist klar. Nicht an Position 5, das kann ich euch schon sagen. Aber at cost gibt es für mich keinen interessanteren Spieler im Rookie Draft.
Okay. Dann zum nächsten Mann. Zwergen.
Genau, Wide Receiver 11, Wandale Robinson. Spieler von Kentucky, die sind Teil der SEC, auch er ist ein Early Declare, 21,2 Jahre alt, war ein 4-Star-Recruit, ist aktuell dritte Runde, an Pick 84 gehandelt, 5'8 groß und 178 Pfund schwer. Muss ich noch mehr sagen?
Nö, ich bin raus.
Ja.
Nee,
genau.
Ich bin ja, raus.
Also bei Wandale, der hat abgerissen am College, muss man halt einfach so sagen.
Ja.
Freshman Breakout, hat jedes Jahr produziert, hat sein Team dominiert, hat alles gemacht, was man machen kann. Keine Contested Catches, was natürlich bei seinem Gewicht gut ist, und auch eine solide Yak-Ability gezeigt. Das passt alles, aber wir wissen einfach nicht, was seine Rolle ist in der NFL. Ich bin da natürlicherweise ein bisschen höher als du. Deswegen, das ist so. Aber am Ende hat er es auch bei mir nur auf die 10 geschafft, muss ich sagen.
Ja, bei mir auf die 17.
Ja, das ist so.
Ja.
Ich persönlich verstehe nicht, warum man Olave über Wandale. Also warum man lieber Olave. Nee, eigentlich hast du ja auch nicht lieber Olave at cost at Wandale, als Wandale. Ne? So, das ist ja nicht mal so.
Nee, ich habe am liebsten keinen von beiden.
Genau.
Also so, das ist halt immer so ein bisschen der Punkt. Ich glaube halt einfach, dass Olave aufgrund von sehr viel besseren Draftkapital eine sehr viel größere Rolle spielen wird, also zunächst auf jeden Fall.
Ja. Ja, die Frage ist ja nicht, ob du an 2.10 Olave oder Wandale draftest,
genau,
weil Olave dann eh weg ist. So, deswegen ist das eben nicht die Frage, die wir stellen sollten.
Genau.
Aber Wandale, was ich ihm einfach zugutehalten möchte, er hat es in der SEC gezeigt.
Ja, natürlich. Das ist auch völlig fair. Also ich sag mal so, im Endeffekt, und da muss man einfach, also habe ich für mich einfach auch aus den Fehlern der Vergangenheit, ich sag mal, auf Running Back gelernt und jetzt auch auf Receiver für mich gelernt, wenn Wandale Robinson komplett ausrastet und mich da Lügen straft, dann nehme ich das in Kauf, aber ich glaube einfach, dass ich mit dem Kapital was Besseres anstellen kann.
Ich mag den Shot an Ende der zweiten Runde,
okay,
aber genau, lass uns zum letzten Mann kommen, den wir heute in, sage ich mal, einer größeren oder mit mehr Tiefe analysieren. Das ist noch Justin Ross, Receiver von Clemson, die sind Teil der ACC, er ist kein Early Declare, ist ein Senior, ja, aber er hat natürlich auch geredshirtet, gell? Er ist natürlich kein technischer Senior, er ist ein Redshirt Junior, muss man sagen. Das sei ihm zugute gehalten. War ein 4-Star-Recruit, ist aber eben auch 22,3 Jahre alt schon. Und ja, kriegt im Moment noch Drittrunden-Pick zugeschrieben. Bei ihm muss man sagen, die Verletzungshistorie ist eine Wildcard. Wir wissen nicht, was beim Combine rauskam und so bei den Testungen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er das bekommt, dieses Drittrundenkapital, und müssen halt auf der Basis bewerten. Er ist sicher der Spieler, der am stärksten vom NFL-Draft irgendwie abhängt,
klar,
von allen, die wir besprechen.
Ja.
Die wir besprechen. Ist 6'4 groß, 205 Pfund schwer, und auch wenn technisch ich mit dem Starten dran wäre, du hast nicht viel zu Wandale gesagt, start doch du mit Justin Ross.
Ja, genau, also bei Justin Ross mag ich einfach die Größe, die Body Control. Der kann Insider und wie auch Outside spielen, und ja, war eigentlich auch als Freshman schon brutal produktiv neben T. Higgins. Das sind alles Punkte, die ich bei ihm halt sehr, sehr gerne mag, und deswegen, ich bin auch in dem Sinne ganz großer Justin Ross Fan. Du hast schon gesagt, Injury History ist natürlich absolute Question Mark, und wenn er nachher in Runde 6 oder undrafted geht oder sowas, dann wissen wir Bescheid, und dann werde ich ihn auch nirgendwo mehr draften. Das ist einfach die Sache, aber wir haben jetzt gesagt, wir nehmen dieses Drittrundenkapital an, und dann sehe ich ihn schon als guten NFL-Receiver.
Ja. Ich würde ihn auch einfach nur, ich rank ihn hoch aufgrund seiner, einfach nur aufgrund seiner Freshman-Season.
Ja.
Die war abartig, 5,5 Yards versus Man-Coverage, also per Route-Run versus Man-Coverage. Da hat er Yak gezeigt, er war nicht abhängig von Contested Catches, er hat Wide eben gespielt, da hat als Freshman 27% Market Share erreicht, über 2 Yards per Team Pass-Attempt. Das sind alles Zahlen, die sind unfassbar, und er war eigentlich ein Lock, sage ich mal, für Wide Receiver 1 dieser Klasse nach der Freshman-Season.
Ja.
Oder er wäre ja der letztjährigen Klasse quasi schon.
Ja,
gewesen.
Genau. Er wäre der letztjährige.
Und da waren alle schon so hyped auf ihn, und natürlich schade, dass das so nicht funktioniert hat dann am Ende. Hofft man einfach das Beste Nacken war das Thema, ne?
Verletzung. Ja, Nacken oder Wirbelsäule, glaube ich. Wirbelsäule war das Problem, ja.
Genau, und wir wissen einfach nicht, was da passiert. Was ich ihm noch zurechnen würde, einfach mal ganz kurz, weil viele werden ihn sehr, sehr niedrig haben, weil er in 2021 nur 514 Yards gefangen hat. Aber 2021 hat Clemson auch mit DJU auf Quarterback gespielt und der war so scheiße und diese ganze Clemson-Offense war so dysfunktional. Er hat trotzdem immerhin, er war noch für 30% der Receiving Yards verantwortlich, wenn er auf dem Feld stand. Also es war nicht überragend oder ich will jetzt auch nicht sagen, dass es eine krasse Senior-Season war, aber technisch ist er sogar ein Redshirt Junior. Es war nicht so schlecht, wie es im ersten Moment aussieht. Das sei ihm noch zugute gehalten.
Ja, und wenn ich die Wahl nachher habe, sage ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Justin auf das Upside von Justin Ross geben kann oder einen Wandale Robinson draften soll, dann weiß ich, wen ich nehme. Für mich jetzt persönlich.
Ich auch.
So, und deshalb bin ich da bei Justin Ross auch etwas höher. Und ich glaube, du hast den höher als ich, ne? Wo hast du ihn?
Wahrscheinlich. Ich habe ihn an der 6.
An der 6, okay. Ich habe ihn auf der 8, also ja. Dann bin ich so weit auseinander.
Ja, genau. Aber Justin Ross at cost ist auch ein super Ding, das in Mockdrafts geht. Ich würde mir wünschen, dass er einfach in Runde 3 geht und dann kann ich ihn sehr oft Ende und Runde 2, sage ich mal, einkaufen.
Zu den Jaguars.
Wenn du nicht dabei bist. Ist mir scheißegal, wohin. Dann kriege ich ihn noch besser. Von dem her wäre ich voll dabei. Genau, okay, das waren jetzt halt so ein bisschen unsere Spieler, die, auf die wir genauer gucken wollten, weil die auch alle kennen. Dann sagen wir doch vielleicht, hast du noch ein paar Sleeper, Phil, über die du kurz sprechen
kannst? Ehrlich gesagt, drückt bei mir ein bisschen die Zeit. Deshalb würde ich sagen, ich nenne jetzt ganz schnell, das sind jetzt keine Sleeper, aber noch meine 11 und meine 12. Und zwar habe ich noch einmal John Metchie von Alabama als 11 und Alec Pierce von Cincinnati als 12, die ich da noch gerankt habe.
Dann, wenn du für die beiden Werbung machst, dann sage ich nur noch zwei Kandidaten, die ich gern mag. Das ist einmal Khalil Shakir, der ist bei mir an der 14 und Jalen Naylor wäre an der 15. Die habe ich beide zum Beispiel noch über Alec Pierce.
Oh ja.
Das sind zwei Spieler, die sind mit Sicherheit sehr günstig in Rookie Drafts.
Ja.
Vielleicht machen wir mal noch eine separate Sleeper-Folge für über alle Positionen hinweg, dann können wir da nochmal näher drauf eingehen. Genau, gut, wunderbar. Wenn bei dir die Zeit schon drückt, wir sind durch mit unserer Folge, dann würde ich sagen, verlieren wir auch nicht mehr viel Zeit. Und ja, ich danke dir für die Evaluation, hat Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Jawohl, danke dir auch.
Super, bis dann.
Ciao.